Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 49 von Rost und Stahl, eurem Heavy-Metal, ich hoffe doch Lieblings-Podcast. Wir sitzen hier am 1. September zusammen und Mattes, du bist die Frage danach, wie es dir geht, sparen wir uns heute, glaube ich, vielleicht. Und aber was macht das Leben so allgemein?
Man atmet und emissiert dann, wie nennt sich das dann, Stickstoff, was man ausatmet. Ich bin wie nennt sich das in Physik ein Cretin? Wie nennt sich das, was man ausatmet?
Ich weiß es gar nicht. Ist das nicht CO2? Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ja, aber Stickstoff halt, ne?
Ach so, ja, keine Ahnung.
Ja,
Kohlendioxid, oder? Keine Ahnung.
Ja, aber
ich bin kein Plan.
Darauf beschränkt sich das Leben so ein bisschen. Und man steht halt seinen Herausforderungen gegenüber. Aber nichtsdestotrotz, einen Tag verspätet. Wir haben uns bemüht und hatten auch ein schönes Thema gefunden. Irgendwas, was wir so noch nicht in der Form gemacht hatten. Wir wollten heute mal über Cover Artwork sprechen. Ich meine, bevor wir das tun, haben wir noch ein kleines bisschen Vorgeplänkel. Ein, zwei Sachen, die wir noch besprechen wollen. Aber so grundsätzlich, es ist mal ganz nett, mal schauen, wie das so ankommt.
Ja,
aber dann
gespannt.
Ist das auch eher Stefans Problem.
Genau, Thema hat es ja jetzt schon erwähnt gerade, worüber wir heute sprechen wollen. Genau, Vorgeplänkel, apropos, mir ist brutal heiß, ehrlich gesagt, heute. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber hier ist echt wieder todeswarm und ich sitze hier in dem wärmsten Raum im ganzen Haus und schwitze mich kaputt, ey. Bin völlig fertig.
Ja, geht tatsächlich gerade, also es ist nicht so schlimm, es ist nicht schön, aber könnte schlimmer sein.
Ja, okay, du glücklicher, ey. Und dann habe ich dir gerade vorgeworfen, dass du so leise bist bei mir auf dem Kopfhörern. In unserem kurzen, kleinen Vorgespräch, das habe ich gerade auch festgestellt, woran es liegt, weil ich Trottel einfach meine Kopfhörer runtergedreht hatte, hier lautstärkemäßig.
Ja, ich hatte ja auch schon gesagt, ist ja kein Problem, weil wir telefonieren ja anders, als wir aufnehmen. Also ich nehme ja aber ein ganz anderes Mikrofon auf, als wir jetzt miteinander sabbeln. Und von daher, solange die Qualität stimmt und die Ausschläge kommen und sie kommen, und da muss ich aufpassen, teilweise nicht zu nah ranzugehen, sollte das funktionieren.
Ja, nur ist halt immer, weißt du, wenn ich mich so anstrengen muss, um dich zu hören, ist halt nervig. Aber es liegt natürlich einfach daran, dass ich wir haben ja das Gleiche, ne? Da ist so ein kleines Rädchen vorne dran, ne? Hast du dich mal gefragt, wofür das da ist?
Man sieht sogar, wofür das da ist. Also halt für die Lautstärke des Headsets, was daran angeschlossen ist. Aber da habe ich halt kein Edge-Headset dran
angeschlossen. Ich schon. Und ich hatte dieses Ding runtergeregelt und dir dann vorgeworfen, dass du so leise sprichst.
Hatte ich vorher auch mal, ganz am Anfang, als wir unsere ersten Folgen aufgenommen haben. Aber seit wir jetzt nicht mehr über den Rechner kommunizieren, sondern das dann über das Handy machen, weil ja meine Internetverbindung so total geil ist. Habe ich halt ein anderes Headset, mit dem wir sprechen.
Also
ist auch ein bisschen strange, das Setup hier, ne? Wir reden hier über Bluetooth-Kopfhörer, über das Handy und ich nehme auf über ein separates Mikrofon.
Ja, bei mir ist halt nicht so, ne? Ich habe dich halt auf dem Kopfhörer und am Rechner, über die Signal-App sprechen wir. Und du hörst mich über das Mikrofon, was hier auch die Aufnahme gerade macht. Das ist extrem komfortabel für mich. Aber egal, genug des Technikgeschwafels. Mattes, wir haben ein bisschen Feedback. Und auch noch, du hast auch noch gleich noch eine Kleinigkeit, die du gerne noch der Welt mitteilen möchtest.
Eine kleine Bekanntgabe, ein bisschen Werbung hier machen. Aber hau mal erst halt Feedback raus, um die Hörer schon mal abzuholen und dann kommt die Werbung.
Genau, und zwar haben wir unsere liebe Ramona, du kennst sie, ja, wir kennen sie natürlich alle, die hat uns schon vor einiger Zeit geschrieben, ich habe es so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, ehrlich gesagt, nicht so ganz mit Absicht, ich habe es ein bisschen verbaselt, sorry dafür, Ramona, lag aber zum Teil daran, sie bezieht sich darauf, auf deine anstehende Podcast-Rente und hatte mir schon vorher einen Text geschickt, der in der Folge, wo das bekannt gegeben wurde, besser aufgehoben wäre, aber da haben wir gar kein Feedback gemacht und naja, jetzt würde ich das ganz gerne einmal nachholen. Sie schreibt, lieber Mattes, als du mir vor ein paar Wochen von deinem Ausscheiden erzählt hast, fiel mir erstmal die Kinnlade runter und es hat mich echt getroffen. Du bist die gute Seele von Rost und Stahl und mir wird da richtig was fehlen. Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass es dir halt nicht mehr möglich ist, weiterzumachen und du dich neu fokussierst. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich riesig, wenn du hier zu den besonderen Folgen weiterhin zu hören bist. Da ich weiß, dass ein würdiger Nachfolger kommen wird, wünsche ich dir, lieber Stefan, einen guten Start in meinen Lieblingspodcast. In diesem Sinne ein geknicktes Mittel auf eure Ramona. Ja, oh Mann, da direkt an dich adressiert.
Auch so ein bisschen sentimental, wenn ich das höre. Aber ich meine, ich habe ja auch einen relativ guten Draht zu Ramona. Wir hatten darüber gesprochen. Ja gut, es gibt da Gründe. Es ist ja jetzt nicht unmöglich, dass man sich nochmal irgendwie über den Podcast dann auch hört oder nochmal zeigt. Aber wie gesagt, die Pläne sind jetzt erstmal so, wie sie sind. Und ich denke, das ist ganz sinnvoll, ja.
Ja, ich meine, gut, dadurch, dass wir jetzt hier so, also dass ich das jetzt so lange abschleifen lassen, dass die Nachricht hier, hat Ramona jetzt auch die Gelegenheit gehabt und ihr auch schon, ich glaube, zweimal mittlerweile Stefan zu hören, ne? Ja, einmal mit uns zusammen, einmal nur wir beide, ne? Und also Stefan und ich. Und ja, da wird demnächst jetzt im Laufe der nächsten Woche vielleicht auch nochmal was kommen, eine kleine Sonderfolge. Werden uns wahrscheinlich mit einer Band beschäftigen, die im aktuellen Voting drin ist, was noch, wenn das hier erscheint, noch so ungefähr anderthalb Tage aktiv ist. Also wenn ihr da noch was reißen wollt, dann geht mal auf rostundstahl.de und guck mal. Weißt du, wer gerade vorne liegt?
Nee, aktuell gar nicht. Es gab so einen kleinen Gleichstand, als ich es zuletzt nachgesehen hatte. Das waren jetzt alles auch nicht so exorbitant große Zahlen, aber lagen so ein paar Bands relativ parallel gleich auf. Und auch der Top-Favorit, den wir haben, der ist ja jetzt auch nicht weit weg von den anderen gefolgten 3-4 Plätzen.
Ja,
also da ist noch eine Menge möglich, ne?
Es hat sich allerdings tatsächlich echt noch was getan in den letzten Tagen, was aber auch vermutlich daran liegt, dass ich nochmal per Social Media aufgerufen hatte zu voten. Da ist nämlich nochmal einiges an Stimmen reingekommen und tatsächlich der hier unser Platz 1, Nile, war ja ewig auf Platz 1, ist jetzt auf Platz 2 abgerutscht und wurde abgelöst von All for Metal. Leute, ehrlich, ja. Ich will die nicht besprechen.
Ja, mein Gott, ich meine, aber das Format gehört den Hörern, ne? Wenn ihr wollt über All for Metal besprechen, dann zerreißen wir All
for Metal. Wollt ihr mal wieder so eine 3-Punkte-Kritik von mir hören, oder?
Ja. Ah, keine Ahnung, vielleicht ist die neue Platte auch super. So, es ist momentan nicht so ganz meins, ne? Dieses so ein bisschen im, ja, wie soll man es beschreiben? So True Metal möchte ich es nicht definieren. Ja. Sehr, sehr melodisch, sehr gefällig. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist eine neue Platte ja ganz cool und ich habe da die Ohrwürmer und die landen in meinen Jahrestop, denn wir werden sehen.
Ja,
ich bin offen, das gehört den Hörern halt, wie gesagt, und wir machen da Beste draus. Ne?
Die waren unter anderem auch letztens im Fernsehgarten, genauso wie Orden Ogan und einige andere Bands. Ich habe da mal so durchgeskippt. Also, da ist schon ziemlicher Unfug. Aber egal, so, wenn die sollten die
gewinnen. Ja, geht. Ich meine, wer was auf sich hält, der spielt da auch live, ne? Heinz-Rudolf Kunze war da und hat live gespielt.
Ja,
sonst wäre er wahrscheinlich nicht aufgetreten. Ne?
Nee, ich meine jetzt All for Metal ist ziemlicher Unfug. Aber das können wir ja dann besprechen, wenn sie tatsächlich unter den ersten zwei sein werden, wonach es im Moment ganz stark aussieht. Leute, bitte, ehrlich, geht nochmal da vorbei, ändert da nochmal was dran. Auf Nile habe ich mega Bock, also die könnt ihr gerne auch gerne weiter oben lassen. Nein, egal, ist die Entscheidung der Hörer, du hast vollkommen recht. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, geht noch knapp jetzt, also bis Ende des dritten Tages des Septembers sozusagen. Und genau, Ramona hatte auch noch zu Nestor noch ein paar, mir noch was per Sprachnachricht geschickt, dass versuche ich mal kurz zu paraphrasieren, also so die Quintessenz davon ist, dass es halt auch nicht so ganz ihr ist, dass du da eher so meiner Meinung nach ist, du bist ja echt in der Minderheit, Mathis, aber du hast ja das Rockhard auf deiner
naja,
Seite.
Naja, global gesehen nicht, aber ja, bei euch schon.
Ja.
Aber mein Gott.
Ja, also genau, also die Meinung der Presse ist ja da anders, sie sagt halt auch, dass sie nicht versteht, wie das Rockhard da 9,5 Punkte vergeben können für die Nummer und das einzig Gute ist halt das Cover-Artwork von der Platte. Aber ja,
ich meine, 9,5 ist natürlich echt schon eine Ansage, aber ich glaube, ich habe jetzt auch nicht so viel weniger vergeben. Keine Ahnung. Mir hat sie ganz gut gefallen. Da muss mich halt so auf den richtigen Fuß erwischen. Ne?
Naja.
Also spielen können sie alle und heute ist eine Platte 9, morgen ist sie 7. Vielleicht magst du sie irgendwann gar nicht mehr hören, dann ist es eine 2. Ich habe keine Ahnung. Aber für den Moment war es für mich eine coole Platte. Ja.
Und ich habe noch was richtig Cooles. Wir haben ja in unserer letzten Folge die Convoy of Cygnus von, na, wie hießen sie, Misanthropia besprochen, ne? Ja. Und du magst dich vielleicht erinnern, dass wir, da ist ja so ein Akustikstück mit so einem niederländischen Titel, ne, irgendwie An der Herweinse Seide, ne? Mhm. Und dass wir uns nicht so sicher waren, was es damit auf sich hat und dass ich Probleme hatte, dass ja, das zu rauszufinden, worum es da geht. Und,
du hast es herausbekommen.
Ja, ja, nicht nur herausbekommen. Hier Peppi, der Drummer, der hatte die Folge gehört. Schönen Gruß übrigens. Er fand es ganz toll, wie wir
haben wir übel auf den Sack gekriegt? Haben wir zu viel Scheiße erzählt?
Nein, nein. Ich glaube, er war glaube ich, ganz angetan davon. Okay. Auf jeden Fall, er hat dann so ein paar Sachen, konnte er halt dann auch klarstellen. Und ja, bei der Herweinse Seide, also Herweinse ist tatsächlich ein Dorf, also eine Stadt. Heißt auf Deutsch irgendwie minimal anders, müsste ich gleich nochmal ganz kurz nachgucken. Auf jeden Fall, was spielt das hier für eine Rolle? Er hatte so ein bisschen kryptisch nur geschrieben, an dem Fluss, der durch dieses Dorf fließt, ich stammel mir hier eins zurecht, sorry. Auf jeden Fall, es gibt zwei Seiten, wie ein Fluss hat halt zwei Seiten, also logisch. Und die Herweinse-Seite ist halt die Herweinse-Seite halt, ne? Also die Seite von Herweinse sozusagen. Also, ne? Und da wurde mal eine Leiche gefunden, die, und das war alles, was er mir dazu so erstmal geschrieben hatte. Aber damit konnte ich dann erstmal weiter recherchieren. Und zwar, die Leiche, die da gefunden wurde, war von André Brillemann. Und der war der Bodyguard von einer Unterweltgröße, nämlich von so einem Drogenboss aus den Niederlanden. Und der wurde da, der hat da quasi Betonschuhe gekriegt. Und ne?
Dann habe ich da vielleicht Unsinn erzählt, weil ich dachte, einer der anderen Songs handelt dann halt von irgendeinem Unterweltboss.
Das leitet ja auch dahin, so, oder ist der Song davor oder danach direkt? Also das passt. Ja, okay. Du wirst wahrscheinlich den Drogenbaron Klaas Bruinsma gemeint haben. Das ist nämlich dessen Leibwächter, dieser André Brillemann war. Und nur um das zeitlich einzuordnen, der ist vermutlich gestorben am 23. Februar 1985. Also die ganze Geschichte spielt so in 70ern, 80ern. Ne?
Und bin grad schockiert. Nicht der Klaas war der Unterweltboss, oder?
Was? Klaas Bruinsma?
Der Klaas. Nicht der Klaas.
Was? Wieso?
Nee. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung.
Ach so, der.
Ich wollte das nur so raussaugen.
Ja, also die Geschichte ist ganz interessant. Ich hatte mich da ein bisschen eingelesen. Ist ganz, ist natürlich eine, gewalttätig etc. Ne? Und auf jeden Fall, so ganz grob geht es darum, dass der André Brillemann und noch irgend so ein anderer Vogel da aus der Unterwelt, die haben von dem Brunsma den Auftrag gekriegt, noch einen dritten, so einen konkurrierenden Drogenboss umzubringen, haben dann aber mit dem gemeinsame Sache gemacht und haben den nicht umgebracht, haben aber gesagt, sie hätten es getan und haben dann so Fotos fingiert, wo der Typ halt drauf tot war, also halt eben nicht tot war, ne? Also hat eben so Beweisfotos fingiert, dem das gegeben und dann kam halt irgendwann raus, dass das halt alles nur gefaked war und dann ein paar Jahre später, das hat wirklich noch relativ lange gedauert, bis der sich dann an dem gerecht hat, an seinem dann ehemaligen Leibwächter. Aber das ist so die Geschichte und ist doch mehr hinter, als ich gedacht hätte, ja. Also Herr Weinen heißt der Ort auf Niederländisch und ich versuche jetzt gerade rauszufinden, wie er auf Deutsch heißt. Das ist leider nicht ganz so einfach. Egal, müsst ihr mitleben. Genau, das noch so kurz
als Nachtrag. Die Herleitung war jetzt länger als unser Review zu Misanthropia.
Ja, aber ich wollte das noch loswerden, weil ich ja gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ne? Und,
nein, cool. Ja, schön.
Und genau, also André Brillemann könnt ihr mal nach googeln, dann da findet ihr in der deutschen Wikipedia nur so anderthalb Sätze zu. Müsstet ihr möglicherweise die niederländische bemühen, die ist dann liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache doch nochmal deutlich umfangreicher, was das Thema angeht. Aber ist ganz spannend eigentlich und geht halt viel so um ja, um die Drogenkriminalität, ne, und in Niederlanden in
18. Und also, wo nicht sofort verfügbar eine Übersetzung ist, auch nur ein Chat-GPT weit weg.
Ja, genau. Also von daher, es gibt wohl auch irgendwelche Verfilmungen dazu, zu dem Thema. Also wer sich dafür interessiert, da gibt es schon auch ältere Verfilmungen zu und auch Dokus und so. Also da kann man sich mit auseinandersetzen, cool, wenn man will. Ja,
ja, da müsste ich auch nochmal schauen. Das würde mich ja tatsächlich sogar auch noch interessieren.
Ja.
Ja gut, so viel zu True Crime.
Genau, so viel zu True Crime hier. Genau, ansonsten, ja, schreibt uns, gebt uns Feedback, geht auf rostenstall.de und so und sagt uns, was ihr denkt. Und, boah, ich bin heute nicht in Form, merkst du, ne? Ich hatte auch ein echt hartes Wochenende hinter mir, ganz ehrlich, ey. Also, das fing hier Donnerstag schon an. Ich hatte Firmenfeier und das war schon wieder der Mega-Erfolg. So. Hat schon wieder super Spaß gemacht und dann ging das hier weiter. Gestern hier Riesenparty im Haus, heute Besuch und ja, war irgendwie.
Ja, dann lass mal Kette geben. Aber du hast mal Mitgefühl, dann hau ich nochmal kurz meinen Sermon hier raus.
Ja, genau.
Wir haben noch eine kleine Bekanntmachung, Schrägstrich Werbung, aber mein Gott, das ist ja für eine gute Sache. Wir sind ja alle Brothers in Metal hier und von daher der Förderverein Rockmusik Gladbeck e.V., also eingetragen. Ne? Der nimmt an einer Abstimmung teil von der WAZ, unsere Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Da kann man 1.000 Euro gewinnen beim Thema Ehrenamt. Wer jetzt hinhört und denkt, Rattenfänger-Alarm, nein, also ihr müsst da gar nicht viel für tun. Aber wir finden, die Jungs machen halt einen tollen Job. Du kommst ja selber aus Gladbeck, hast deine Wurzeln da und unterstützt den Verein. Wir sind damals dann
vor anderthalb Jahren sind wir da beide auch
eingetreten. Vor anderthalb Jahren sind wir eingetreten zusammen, weil wir das unterstützen wollten, weil die Jungen einen tollen Job machen. Und dementsprechend, wenn ihr die auch unterstützen wollt, also Rockmusik in NRW, Rockmusik in Gladbeck, könnt ihr was dafür tun, dass die Jungs vielleicht die 1.000 Euro gewinnen. Da müsst ihr gar nicht viel für tun, nicht im Blut unterschreiben, nicht eure Seele verkaufen. Wir können es noch in den Shownotes teilen. Es reicht eine simple E-Mail an redaktion.gladbeck-waz@funkemedien.de.
Das ist ja total einfach,
die Rockmusik Gladbeck e.V. Ja, Copy-Paste einfach. Wir werden es in die Shownotes posten. Das ist natürlich alles ein bisschen lang, aber mehr müsst ihr gar nicht tun.
Wer es oldschool mag,
kann natürlich auch.
Matthias, ich habe dir da ganz so doof reingequatscht.
Der Betreff wäre Förderverein Rockmusik Gladbeck e.V. Der Betreff wäre halt den Verein, den man unterstützen will.
Okay.
Es gehen natürlich auch wahrscheinlich andere Vereine, weil es ums Thema Ehrenamt geht. Also wenn die jetzt die Alleinkandidierenden wären, wäre es ja relativ einfach. Aber wer sagt, Rockmusik und Metal in NRW, Ruhrgebiet, insbesondere in der Region Gladbeck, verdient noch einen besonderen Support. Bitte da vielleicht nur eine kurze E-Mail hinschreiben. Ihr müsst nichts in den Text setzen, soweit ich weiß, sofern es geteilt wurde. Wie gesagt, wir teilen die Adresse nochmal in den Shownotes und ansonsten wünschen wir den Jungs viel Glück. Sie hätten es verdient und dann gibt es vielleicht noch mehr coole Events in der Region Gladbeck mit noch cooleren Bands, obwohl das ja kaum schon aufzuholen ist. Ne? Wir hatten Ross the Boss da gesehen, interviewt.
Ja.
Jetzt dieses Jahr hatten wir es leider zusammen nicht hingeschafft, obwohl es auch ziemlich cool gewesen ist.
Ja.
Mal gucken, nächstes Jahr vielleicht wieder. Es gibt noch diverse Veranstaltungen nebenher. Ist ja nicht das Einzige,
was wir machen. Ist Gravedigger da am Start. Ne?
Ja,
also ist schon großartig.
Genau, das hatten wir uns schon fest irgendwie vorgenommen. Also von daher, die tun alles so ein bisschen, um auch den Metal da in der Region groß zu halten oder nicht ganz untergehen zu lassen. Und wie gesagt, es kostet euch nicht mehr als 2-3 Zeilen Text.
Wir packen das nochmal in die Shownotes und wir werden hoffen wir mal, dass das klappt. Ja, und wie gesagt, nächstes Jahr
auf dem... Ja, es geht es geht bis zum 10. September, 12 Uhr ist Einsendeschluss.
Ja, dann
also
zügig.
Wenn sich für eine Oldschool-Postkarte entscheidet, das Ganze könnte dann an die WAZ Gladbeck gehen auf der Horster Straße 10. Kann man auch tun. Ansonsten die E-Mail reicht und best of luck, Leute. Ne? Wir drücken euch die Daumen.
Cool. Muss ich auch noch machen, fällt mir gerade auf.
Mach mal.
Mache ich auf jeden Fall, na klar. Wir haben, dort ist es vorhin schon gesagt, wir waren so ein bisschen, es geht ja gerade so ein bisschen drunter und drüber hier bei uns im Podcast, ne? Sind wir ehrlich, sind wir so transparent, irgendwie jetzt im Moment sind wir irgendwie noch in so einer Übergangsphase. Du bist noch da, Stefan aber auch schon. Und irgendwie, ja, es geht drunter und drüber. Auf jeden Fall waren wir so ein bisschen überlegen, was machen wir. Und unser Plan ist auch komplett durcheinander geraten, was nicht zuletzt Wacken und so ein paar anderen Sachen geschuldet ist. Und deswegen haben wir jetzt relativ spontan gesagt, komm, wir reden mal über Cover-Artworks. Weil wir das ja sowieso eigentlich immer machen in jeder Zeitgeist-Episode und da auch schon mal gerne so ein bisschen ausschweifen, darüber quatschen. Und haben uns dann
ja,
jetzt.
Lustig ist ja so ein bisschen, was qualifiziert uns dafür? Wir haben ja
nicht
Kulturmedien und Freizeitwissenschaften studiert und kennen oder haben zumindest mal formal wissenschaftlich den wissenschaftlichen Kunstbegriff gelesen. Aber ja, wie du schon sagst, es qualifiziert uns nichts dafür.
Aber wirklich rein aber gar nichts.
Ja, der ganze Podcast auch nicht.
Ja. Du wolltest gleich noch ein bisschen was irgendwie so allgemein sagen. Sollen wir danach dann so den,
ja, wie immer, ne?
Den Modus kurz so besprechen? Weil wir haben, also vielleicht dazu kurz, wir werden hier insgesamt über 12 Artworks reden. Also haben tatsächlich ein bisschen
uns was vorgenommen. So viel? Ach so.
Naja, jeder 6.
Die Arithmetik, ne? Nicht mehr.
Ja. Also, okay, jetzt sind wir eh schon mittendrin. Also jeder von uns hat sich 3 Tops und 3 Flops ausgesucht. Also, macht dann nach Adam Riese halt 12. Wir werden uns vermutlich nicht ganz so lange mit jedem Einzelnen aufhalten, wie sonst immer. Ja. Aber schauen wir mal. Ja gut, Mathis, ja. Dann gib mal ein bisschen
was. Also vielleicht nochmal kurz zur Herleitung. Das war jetzt so ein Thema, was man mal, ich will nicht sagen, mal auf die Schnelle machen konnte, aber du guckst dir halt mal schneller oder sinnierst dich nochmal schneller so ein bisschen über Artworks, als Platten nochmal lange durchzuhören. Und das war jetzt so ein bisschen das Beste, was wir so versuchen wollten, qualitätsadäquat nochmal zu kredenzen. In dem Sinne ein bisschen ungeplant gewesen, das ganze Thema. Aber mal schauen, wie es ankommt. Es könnte auch ja, wenn es bei euch gut ankommt, eine Serie werden. Ne? Also ich meine, Artworks gibt es genug, die man gut oder schlecht findet. Da gibt es ja jetzt nicht nur die 3, die wir jetzt hier ersonnen haben, die wir gut oder schlecht finden. Da muss die auch erstmal in mich gehen. Was nehme ich jetzt?
Das ist was ganz
Populäres. Ja. So, ja, halt, ja. Aber das ist so ein Never-Ending-Ding halt. Da kann man immer mal machen, aber lasst uns doch bitte gerne wissen, ne? Deswegen auch wieder Feedback wäre super. Hat euch das dann gefallen oder nicht? Oder was sollte man anders machen? Man kann es ja auch etwas anders aufziehen. Aber nichtsdestotrotz, wie immer vom Mattes ein bisschen Geschwafel generell über Kunst und die Welt.
Oh ja, bitte.
Ja, ich hole jetzt mal so ein bisschen aus. Ne? Ich denke, man kann sagen, dass ein Plattencover schon mehr ist als nur eine Verpackung für ein Album, oder?
Ja, also, schon. Also
da gehen wir schon d'accord.
Ja, also würde ich jetzt schon sagen, also gehört schon irgendwie dazu, ne?
Ja, spielt eine nicht unbedeutende Rolle, finde ich. Ne? Wenn manche so eine zentrale Rolle in der Wahrnehmung eines Albums haben, für den Metal insbesondere, ne, dann ist es nicht nur die Musik. Was ist denn das Zweite, worauf du guckst? Ne? Also, ich meine, du kannst natürlich in den Laden gehen, dir eine Platte mal irgendwie wie früher beim Saturn mal einscannen oder heute über deinen Streamingdienst der Wahl mal vorhören. Aber wenn du so ans Kaufen denkst, schaust du ja auch so ein bisschen auf die Verpackung und vielleicht dann auch auf das Artwork. Und deswegen ist das gar nicht so uninteressant. Und da kommen wir auf so eine Punkte von Listen, die ich halt habe. Ne? Und warum ist das Artwork so interessant? Ein paar Sachen liegen auf der Hand. Es ist natürlich der erste Eindruck vom Album. Ne? Das Cover ist oft das Erste, was du von dem Album so wahrnimmst. Und,
also optisch. Ne? Ich meine, du sagst es gerade schon. Also man kann ja
ja, klar. Aber ich meine, normalerweise das Erste, also heute mag es so ein bisschen anders sein. Ich komme ja aus einer anderen Generation. Wenn dann ein Album erwartet wurde, du bist im Laden gegangen, da hast du es erstmal irgendwie gesehen. Und das ist heute nicht mehr ganz so, aber ich würde es trotzdem noch so stehen lassen. Weil es geht da so ein bisschen darum, es hat ja eine Relevanz primär, wenn du interessiert bist, das zu kaufen in irgendeiner Form.
Ja, klar, nur was ich meine ist, ich glaube, dass es auch ganz, ganz häufig so ist, dass Leute einfach erstmal irgendwie einen Videoclip sehen oder das im Radio ganz stumpf hören, einen Song, und sagen dann, oh, was ist das denn? Und dann wäre es eher so der zweite Eindruck, aber natürlich der...
Ja, legitimer Eindruck heute, auf jeden Fall. Also ich meine, so, das hat sich halt geändert so ein bisschen im Laufe der Zeit, aber ich kann ja auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone nicht raus, so nehme ich halt Sachen oft wahr, ne? Also ich, in Läden bin ich jetzt nicht mehr so oft, aber so war es halt immer.
Aber auch jetzt heute ganz stumpf, du schlägst die du schlägst die Rockhard auf, du hast noch nie einen Song von der Platte gehört, aber du liest das Review und dann hast du natürlich auch das Artwork dazu. Ne? Also da ist natürlich schon was dran. Also häufig ist das das Erste, was man so aus künstlerischer Perspektive davon wahrnimmt. Das stimmt schon, sehe ich auch so.
Oder
also
sagen klar, wir mal den so Titel nimmt man vielleicht einer der ersten Eindrücke vielleicht. Ja. Ne? Auf jeden Fall kann es sehr einprägsam sein, ne? Ist ästhetisch ansprechend oder provokant, ne? Je nachdem, wie du es machst. Aber es sollte Interesse wecken, irgendwie im Idealfall. Und das noch, bevor du die Musik überhaupt gehört hast.
Ja.
Zum anderen, es geht ja jetzt so ein bisschen erstmal einleitend ums Thema, warum sind Cover-Artworks heute auch noch interessant? Und ich finde auch, ich wusste nicht genau, wie ich es einordnen sollte. Ich hätte es mal so visuelle Identität genannt. Trademark wäre vielleicht noch so ein Begriff. Ne? So ein gutes Cover stärkt auch den Eindruck, den man von so einer Band hat. Ne? Es trägt so ein bisschen zu so einer Art Markenbildung bei. Wir sind ja alle bekennende BWLer hier unter uns. Und es macht das so ein bisschen wiedererkennbar. Ne? Nicht zuletzt vielleicht dann auch durch das Bandlogo, was du hast, oder vielleicht so eine Richtung oder Geschichte, die du erzählst, auch mit vielen Cover-Artworks. Es gibt viele legendäre Cover, gerade Iron Maiden, immer wieder mit dem Eddie dabei. Das ist ein Trademark einfach, ne? Und eine Identität, die mit der Band verknüpft ist.
Darum
ist das plus auch nicht unwichtig.
Ja, plus du hast ja jetzt gerade im Metal auch häufig noch direkt so die Einordnung, in welches Genre gehört das wohl so grob, ne? Also du wirst ein Cannibal Corpse Cover, ne, weißt du halt, dass das vermutlich jetzt nicht Power Metal ist oder so, ne?
Vermutlich also, nicht.
Und die ganzen Black Metal Cover, da hat sich ja mittlerweile auch so stilistisch, so genremäßig auch was ausgebildet, dass man das schon relativ gut erkennen kann oft, ne? So in welches Subgenre das
war. Das war, glaube ich, auch schon immer so. Ich meine, so jedes Genre bringt da so ein bisschen seine Eigenheit mit. Trademark, aber kann man so stehen lassen, finde ich, ne? Oder?
Das ist ja, auf jeden Fall. Ja.
Darum ist das jetzt nicht so unrelevant. Es hat natürlich nicht zuletzt, was uns auch sehr wichtig ist, es ist eine Erweiterung des künstlerischen Ausdrucks. Das klingt jetzt so ein bisschen hochgestochen, aber ich finde das Artwork kannst du schon so ein bisschen als so eine Erweiterung dessen sehen, was auf dem Album passiert. Ne? Es gibt eine Botschaft und die kannst du halt visuell noch mal so ein bisschen vertiefen einfach an der Stelle. Ne? Muss nicht so sein, aber du kannst es auch ganz anders machen oder du kannst einfach auch das Album als das präsentieren, was es ist. Ein schönes Beispiel hierfür, finde ich, wie ich gerade hier die Maiden Alben als Beispiel für ein Trademark gebracht hatte, was jetzt gar nicht so sehr in diesen ganz künstlerischen Bereich reingeht, von wegen, damit baue ich was auf oder ich will was Tiefes zeigen. Aber worum es in den Album geht, so eine Quintessenz wäre zum Beispiel für mich Pink Floyd The Dark Side of the Moon. Es ist ein sehr minimalistisches Prismencover, was du hier hast. Mhm. Ne? Aber das spricht viel so für diese philosophische Tiefe, wo diese Musik so reingeht. Wenn du das siehst und noch nichts von der Musik gehört hast, aber so ein bisschen von Musik Ahnung hast, glaube ich, dass du schon so ein bisschen weißt, wo die Reise vielleicht hingehen könnte. Oder halt ganz anders. Ne? Du kannst natürlich gewisse Botschaften über das Cover sehen, aber das ist halt so offenkundig. Deswegen wollte ich das jetzt nicht als Beispiel bringen.
Lass uns das mal im Hinterkopf behalten, wenn wir gleich über unsere gewählten Artworks hier sprechen, ob das so ist. Also
ja, lustigerweise. Ich meine, auf diese Einleitung bin ich erst zum Schluss gekommen. Danach hatte ich jetzt die Artworks so nicht gegliedert, aber könnten wir mal im Hinterkopf behalten. Ja. Ne? Vielleicht.
Also dieser Zusammenhang, diese Botschaft vielleicht, die musikalisch da ist. Wobei ich zugeben muss, dass ich mich sehr, sehr auf die Optik diesmal fokussiert habe. Also ich
das war bei mir auch gut, so. Ne?
Ich habe wenig Musik rausgesucht,
die mir gefallen hat und die mir nicht gut gefallen. Und darum ging es für mich final. Das kann man so sagen.
Ich meine, ist natürlich auch häufig so, also wenn wir vor allen Dingen, wenn wir nachher über die Flops reden, ne, dieser Zusammenhang, der muss halt eben auch nicht da sein. Es kann halt trotzdem, können es großartige Alben sein, das Artwork kann halt eine Katastrophe sein und umgekehrt. Ne? Ist natürlich komplett klar. Ne? Und
ja, super, definitiv. Aber so ein rundes Gesamtwerk, so eine 10 von 10, da stimmt auch das Artwork.
Ja. Im Zweifelsfall würde ich jetzt, also wenn das Artwork jetzt nicht die Vollkatastrophe ist, die mir ins Gesicht kotzt, würde ich jetzt dafür keinen Punkt Abzug geben, aber nicht das in der ist Musik, mehr so die B-Note, ne? Aber trotzdem ist schon.
Es kommt ja oft auch so ein, das meine ich ja damit, ne? Es ist eine Erweiterung des künstlerischen Kontextes. Du nimmst das Feeling mit. Allein, ich meine, wer Musik wirklich intensiv hört und legt sich mit einem physischen Datenträger ins Bett, der guckt das Cover an. Wenn ja, das klar, Cover scheiße ja, ist, sicher. Dann geht ja schon ein bisschen was verloren. Ne? Also gucken wir mal, was wir uns dann herausgepickt haben. Aber ein, zwei Punkte wollte ich hier noch kurz abhaken.
Klar.
Wir hatten jetzt halt die Erweiterung des künstlerischen Ausdrucks gehabt. Was habe ich denn als nächstes hier? Mal gucken, die Liste. Ach so, genau. Atmosphärischer Kontext. Was wollte ich denn damit sagen? Genau, du kannst ja natürlich, es geht ja jetzt nicht nur um die Aussage an sich, ne? Aber wenn du eine Platte hörst und ich meine, es spielt sich so ein bisschen in die Hand gegenseitig, ne? Passt das Cover überhaupt? Aber was macht das denn mit mir? Die Stimmung. Ne? Es muss nicht mal unbedingt gut sein. Du kannst ja auch bewusst ein beschissenes Artwork wählen. Das würde jetzt zum Beispiel in dem vorherigen Punkt widersprechen. Passt das Artwork zur Platte? Da könntest du sagen, nein, aber vielleicht will genau das die Musik ausdrücken. Ne? Dass du irgendwas hast, wo du innerlich das Kotzen kriegst, zum Beispiel. Es könnte eine Stimmung schaffen. Ich will nur darauf hinaus, es muss nicht nur in sich geschlossenes Bild ergeben. Du kannst ja auch künstlerisch so rangehen, dass du einfach sagst, das Artwork geschaffen zur Musik, so ich will was Bestimmtes damit aussagen und es soll auch keinem gefallen, ne? Also soll halt nicht schön anmuten oder gut zur Musik passen, sondern bringt die Leute zum Kotzen zum Beispiel. Könnte ja so ein Ding sein.
Gerade im Black Metal so, ne, ich meine, hier das ein oder andere Mayhem-Cover, ne, so.
Aber ja, wobei da finde ich auch wieder eher, da holst du mich eher ab, wenn es eher so atmosphärisch stimmig ist, aber ja, also zum Beispiel.
Ja.
Müssen die Künstler halt wissen, was sie damit dann sagen wollen. Aber das wäre halt auch noch so ein Punkt, warum so ein Cover wichtig sein kann, so ein Artwork, ne?
Ja, und teilweise halt auch für sich Kult wird, ne? Also völlig
ja, natürlich,
unabhängig von der Musik. Also gerade die Mayhem-Platte, die ich jetzt gerade meinte, zugegeben, das ist jetzt keine offizielle.
Ja, mit dem so kaputten Bootleck, Vogel, ne?
Ja, 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 nee, ich meine jetzt, also
so,
wo er sich im Kopf geschossen hat. Sonst. Das ist jetzt nur ein Bootleg, aber die Musik da drauf.
Dummerweise würde meine Aussage dazu passen, der kaputte Vogel.
Ja. die Musik da drauf, die ist lange nicht so, also natürlich ist die ikonisch und jeder Song für sich, aber die Platte so, ne, ist musikalisch jetzt nicht so ikonisch wie das Artwork. In dem Fall. Also da würde ich sagen,
Ist halt sehr chaotisch. Das ist halt, da waren sie auch damals noch nicht so im Black Metal, um jetzt mal bei der Mayhem-Platte zu bleiben, ne? Ist ja noch so eine Übergangsphase fast so von diesem.
Wo Dead sich erschossen hat? Black.
Ja, klar, aber was haben die denn da gemacht? Da haben die doch auch nur wieder Neuaufnahmen der alten Sachen teilweise gehabt. Ne?
Ja, ja, also, ach so, das meinst du. Ja, okay. Aber was ich meine ist, ich weiß gar nicht, was auf dieser Platte drauf ist, auf diesem berühmten Bootleg. Ich habe keine Ahnung.
Ach so, in Songs könnte ich es ja jetzt auch nicht nennen, aber das war ja auch noch so die Prä-Phase. Ich meine, darüber reden wir ja sowieso bei den Veröffentlichungen, wo Dead irgendeine Rolle spielte bei Mayhem. Das ist ja so die Proto-Phase so ein bisschen, wo sich der Black Metal selber noch gar nicht so gefunden hatte und die auch noch mal abseits des ersten Albums was ist da passiert? Es war sehr chaotische, sehr harte Musik, die auch in sich wahrscheinlich nicht in Punk verankert ist, aber ihre Wurzeln daher hat. Was ist das? Gibt es sowas wie Black Punk? So, keine Ahnung. Es ist aber noch nicht das, was dem Black Metal typischerweise heute entspricht, was sie so ganz am Anfang gemacht haben. Von daher, ich wollte dem nur gerecht werden. Aber man könnte es auch einfach sagen, ja, es war Black Metal. Ne?
So, ja, mein Gott. Also ich wollte nur darauf hinaus, dass es durchaus Artworks gibt, die möglicherweise bekannter sind als die Musik, die sie repräsentieren. Ne?
Ohne Frage,
Ja. Mach mal weiter, ey. Sonst sitzen wir ja morgen früh noch, ey. Ich sehe schon hier 12 Platten,
komm,
ey. Mal gucken, ob wir das schaffen,
ich versuche hier noch 2-3 Punkte. Ich habe noch ein paar mehr, aber wir müssen irgendwie mal zurande kommen. Auf jeden Fall, die symbolische Bedeutung könnte noch eine Rolle spielen. Das ist natürlich jetzt nicht bei jeder Band so, aber natürlich kann ein Album auch irgendwie so eine Bedeutung reflektieren, die vielleicht, wie soll man sagen, politische Tragweite hat, spirituelle Tragweite. Spirituell ist jetzt, profan ist das falsche Wort. Das hast du halt viel im Black Metal mit diesen Symbolen, die dann vielleicht auch ernst gemeint sind oder auch nicht, aber ich nehme mal jetzt so ein ganz geiles Beispiel aus der populären Szene, Rage Against the Machine.
Ja, hätte ich jetzt auch sofort gesagt. Das
selbstbetitelte Debütalbum mit dem brennenden Mönch einfach auf dem Cover.
Ne? Hätte ich jetzt auch, das so, ist auch fällt so einem ja sofort ein, wenn man darüber
Also das ist so ein Ding, ne? Natürlich kann es eine symbolische Bedeutung haben für die Art, für die du stehen willst, die Musik, so, ja, klar, Revolution, ne, für eine bessere Welt, das ist ja auch viel, was mir Ella ausmacht. Von daher, das ist auch, ja, auf jeden Fall was, was ein Cover machen kann. Nicht muss, aber gerade in dem Bereich passt, ne?
Und ne, ich meine, wenn du so hier Nevermind, Nirvana oder so, wenn du an sowas denkst, ne? Ich meine, da ist jetzt halt auch eine Aussage drin, ne? Dieses Baby, was dem Dollarschein da hinterher schwimmt, ne? Und auch das ultra ikonisch geworden, ne?
Ja, hätte ich jetzt so zum nächsten Punkt gehabt, um da jetzt mal kurz drüber hinwegzugehen, okay, ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Gerade hier so ein bisschen im Bereich Ikonografie, würde ich es nennen, wie sonst, ne? Da wäre so das absolute Beispiel Nirvanas Nevermind.
Oh, das ist jetzt, wir haben uns nicht abgesprochen. So.
Nein, definitiv nicht, aber das war so das Erste, was mir da eingefallen ist, ne? Wie ikonisch können Alben sein? Ich bin jetzt nicht bekannt als der größte Nirvana-Fan, aber das ist so ein Ding, das kennst du auch, selbst wenn du die Musik nicht kennst, ne? Das hat irgendwie jeder mal gesehen, das weiß irgendwie jeder auch so der Rockmusik zuzuordnen. Ja. Das ist schon so ein Ding, ne? Dieses Cover. Also ja, das ist absolut ikonografisch, finde ich.
Ich behaupte mal, dass von diesen ikonischen Covern habe ich, glaube ich, heute nicht wirklich welche dabei. Also höchstens vielleicht in Subgenres, aber ich glaube, du hast so das eine mindestens
eins dabei. Ja, ich habe versucht, so ein bisschen populär anzufangen, in der Hoffnung, dass vielleicht das Format noch weitergeht. Komm, ich hau noch einen letzten Punkt hier raus und dann sind wir auch damit fertig hier mit dem Vorgeplänkel. So ein bisschen den Bereich, was Sammlerwert und Nostalgie angeht. Natürlich, ne, du hast Plattencover. Die haben auch nicht zuletzt dadurch, dass die halt so geil aussehen oder so gut gemacht sind, auch einen gewissen Sammlerwert in der ersten Form, wie sie denn hatten. Ne? Und ja, so ein konkretes Beispiel habe ich nicht, aber guckt euch mal Plattenpreise an, gerade so bei Vinyl. Du hast ein schön bedrucktes Artwork, das spielt eine Rolle. Nicht jetzt bei jedem Plattenpreis. Es gibt natürlich Platten, die sind um ihrer selbst willen halt so teuer. Aber es ist natürlich noch nett, ne? Wenn du dann noch ein geiles Artwork bei hast, so, und du guckst ja diese alte Platte an, für die du vielleicht noch ein Schweinegeld bezahlt hast. Könnte ein Punkt sein, auf jeden Fall, der nicht so ganz zu unterschätzen ist. Vielleicht auch auf dem Grund heraus, wie sich noch Plattenpreise entwickeln werden, ne? So, und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch ein geschmackvolles Artwork, den Preis vielleicht später dann, ja, für wen soll es denn zuträglich sein? Dem Verkäufer im Zweifel, ne?
Ja.
Plattenfirma hat nichts mehr davon, die Band hat nichts mehr davon, wenn du es weiterverkaufst, aber eine Platte ikonisch machen zu lassen, hatten wir schon so als Punkt gehabt, aber ich glaube, Sammlerwert könnte noch ein Punkt in der Richtung sein, warum das wichtig sein könnte.
Ja, gut,
aber damit da auch bist genug ja dann, des Vorgeplänkels. Ne? Ja. Und,
aber da bist du ja dann auch schnell in so einem Bereich, wo dann irgendwelche Fehldrucke auf einmal eine Rolle spielen oder so, ne? Oder also nicht nur, aber
ja, definitiv.
Die dann halt wichtig werden können, ne? Oder irgendwie, also gab es ja vor allen Dingen früher häufig bei Schallplatten dann, ja, ich habe die Version davon, wo irgendwie das Gelb zu einen Grünstich hat, bla bla bla, war eine der ersten 1000 Exemplare und so und bla, ne?
Aber ich muss sagen, ich finde Zugänglichkeit per se erstmal nicht schlecht. Warum, wenn darunter keiner leidet, keiner der Anspruchsgruppen, also der Band kein Geld flöten geht durch illegale Geschichten. Ja, gut, schwingt da natürlich immer so ein bisschen was Illegales mit, aber du weißt so ein bisschen, was ich meine, ne? Ich meine, wenn du dann irgendwie auch späte Werke, die so nicht mehr verfügbar sind, vielleicht auch noch gerne physisch verfügbar hättest und es einen guten Raubdruck gibt und so ein Opfer ohne Verbrechen, rede ich gerne drüber.
Das aber meistens,
das finde ich nicht schlimm.
Also zumindest bei den großen Werken werden die Plattenfirmen dir da schon auch selber entgegenkommen. Also ich meine, wie viele Releases von irgendwelchen Schallplatten hat es in letzter Zeit gegeben, die ursprünglich gar nicht als Schallplatten erschienen sind, aber schon 20 Jahre alt sind, gab es nur CD-Versionen von, weißt du, die dann jetzt nochmal neu aufgelegt werden, wo bei der CD vielleicht Probleme hattest, dran zu kommen, und jetzt kriegst du die dann halt nochmal in groß als Vinyl und eine CD neu.
Ja, das ist halt schön, und da finde ich es dann halt auch erstmal so nicht schlimm, wenn sich sonst keiner drum kümmert. Also es gibt ja auch viele Platten, die sind verwaist, ne? Da wartest du lange drauf und dann gibt es dann sogenannte Raubdrucke von.
Ja, klar.
Sowas finde ich gar nicht schlimm. Ne? Nee, das würde ich nicht befürworten. Also natürlich immer den legalen Weg gehen. Nicht, dass die Leute alle ihr Geld bekommen, aber die Band sollte zumindest noch dran verdienen und Leute, die einen guten Job machen vielleicht. Und damit will ich jetzt nicht zu Raubkopien aufrufen, aber du kennst das Problem selber. Es gibt Platten, zumindest in unserer Zeit war das noch ein bekanntes Problem, wo du ja nicht nur auf digitale Medien im Sinne von Streaming ausweichen konntest, weil es das teilweise auch noch nicht gab. Und dann hast du Platten einfach nicht mehr bekommen. Und
ja, ja.
Da hattest du auch heute noch mit, so Sachen, die du gerne in deiner Sammlung hättest, dann Tausende von Euro verzahlen sollst, wenn es dann irgendwo mal, sag ich mal, keine Ahnung, eine nicht ganz offizielle schicke Vinyl-Version in groß gibt, wo der Ursprung etwas ungeklärt ist. Ja, so mein Gott, das finde ich jetzt, gibt Schlimmeres auf der Welt, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja gut, komm, lass uns mal zu unseren Auserwählten kommen. Wie wollen wir es machen? Ich hatte so grob überlegt, wir fangen an und jeder gibt erstmal einen seiner Tops, also nacheinander besprechen wir die kurz und dann immer einen Flop, weil ich will eigentlich die Flops nicht so beieinander kleben haben. Dann
ja, finde ich gut, hätte ich jetzt auch so ähnlich gedacht. Habe ich natürlich nicht so sortiert, aber dazu wäre ich bereit, mal abzuweichen von meinem kleinen Skript hier. Ja. Nee, finde ich, macht Sinn, dann wird es nicht so einseitig. Auf jeden Fall.
Wollen wir mit deinem ersten Top anfangen?
Ja, können wir gerne machen. Ich habe lange überlegt, so was nehme ich denn überhaupt? Nehme ich jetzt so die ganz Großen aus der ersten Reihe? So, jein. Ich habe jetzt zumindest nichts ganz Unbekanntes in die vorderste Front gehoben. Es ist für mich Morbid Angel, Altars of Madness. Mhm. Aus dem Death-Metal-Bereich, wer es nicht kennt.
Ikonisch in dem
1989.
Bereich.
Ja, das ist, also ich meine so, wenn du sagst, das kennt man irgendwie so in Metal-Regionen, ist es natürlich dann ein ikonisches Cover. Das Wort wird dir noch zu Haufe fallen.
Ja,
ja, ich meine, ich erzähle jetzt erstmal so ein bisschen, was über das Cover habe ich mir gedacht. Ne? Also der Plattencover selber wurde von dem damals erst 18-jährigen Underground-Künstler Dan Seagrave, den wir auch schon besprochen hatten von anderen Plattencovern und der auch noch eine größere Rolle spielen sollte in der Metal-Community, gestaltet. Ne? Er kommt aus Nottingham, Engländer. Das Bild selber, das ist einfach mega komplex, eindrucksvoll. Es ist düster, du hast diese kühlen Farbtöne drin. Ne, du hast so als zentrales Motiv, das ist so eine wirbelnde Scheibe, eine Kugel, so ein Wirbelsturm und ein Portal aus Gesichtern. Also ich mache mir das jetzt hier einfach nochmal auf, um das mal so in Worte zu fassen. Das ist einfach so Alters of Madness. Ne? Da gibt es ja auch noch so alternative Gestaltungsmöglichkeiten, für die man kennt, so von nicht unbedingt von der Platte selber. Ich bin so ein bisschen verwundert, wenn du so Kunden mit Backpatch siehst. Ne? Mhm. Siehst du selten bei Alters of Madness dieses ikonische Bild, sondern da ist ja meistens, das ist so ein bisschen stilisierter. Ne? Da hast du dann irgend so einen Headbanger draufstehen. Keine Ahnung, ist auch offizielles Band-Merch, aber ich weiß gar nicht. Sagst du denn mal so, bevor ich jetzt weiter in Lobhudeleien verfalle oder noch ein bisschen was dazu erzähle, wie gefällt dir das denn? Oder kannst du meine Wahl nachvollziehen, dass das für mich so also, eines der besten Cover-Artworks ist?
Ich kann die Wahl insofern nachvollziehen, als dass es halt wirklich, wir haben es schon gesagt, ikonisch ist. Wenn man sich sehr genau betrachtet, finde ich, also ich habe es jetzt hier gerade relativ groß aufgezogen vor mir, finde ich, verliert es leider relativ viel an von seinem Charme so. Also so dieser blaue Wirbel draußen rum, also vielleicht beschreiben wir erstmal, was wir sehen. Ja, das kennt ihr sowieso. Blauer Wirbel, hast du schon gesagt, dann in der Mitte so Fratzen, verzerrte Gesichter, oben links schräg das Bandlogo und unten in Rot und unten drunter in Rot halt der Titel Alters of Madness. Ne? Mhm. Und jetzt soweit alles cool. Nur wenn ich mir das jetzt so sehr genau angucke, die Gesichter und die Fratzen, die man da sieht, ne, die wirken nicht im geringsten bedrohlich auf mich. Das wirkt alles doch sehr comichaft.
Bedrohlich wäre jetzt auch nicht das Wort, was ich dafür hätte.
Ich hatte das immer so im Kopf, aber ich habe mir das auch nie so genau angeguckt. Also auf der CD ist es jetzt zugegebenermaßen auch ein bisschen dunkler als das, was ich jetzt hier habe. Ich habe es jetzt hier wirklich sehr... Also mit sehr frischen Farben und dann halt mit Hintergrundbeleuchtung vom Monitor und so.
Ja, ne? Was dem jetzt auch nicht ganz so schlecht tut. Ich finde so ein bisschen die hellere Note in diesen Blautönen, die du drumherum hast, tut dem Bild jetzt auch keinen Abbruch.
Ja, aber es macht die Gesichter so ein bisschen comichaft.
So. Ja, das, aber gerade das finde ich so ganz gut. Das ist jetzt nicht so ein beängstigendes Bild. Also ich meine, es geht, so wenn du dir das so abends anguckst, ne, einfach diese Fratzen rein, gerade weil die nicht so ernsthaft wirken. Also du scheißt dir jetzt nicht sofort in die Hose, wenn du dir dieses Cover anguckst, ne? Es wirkt so ein bisschen überzeichnet, comichaft. Man könnte jetzt auch sagen, ja, du hast halt viele verschiedene Verzerrungen in den Gesichtern. Es zeigt so unterschiedliche Formen von Schmerz, Wut und Wahnsinn vielleicht, ne? Es spiegelt so ein bisschen den Titel perfekt weg. Alters of Madness.
Was meinst
Madness du ist nicht per se bedrohlich. Also für dich dann vielleicht schon, wenn du im Weg stehst und jemand total mad ist. Aber Madness selber, ne, das spiegelt das
Cover. Ja, also den Wahnsinn, den kann man da drin schon sehen, das stimmt schon. Ja. Ja. Was meinst du, ist der Zusammenhang zur Musik da am Start? Also passt das so inhaltlich dazu?
Ja, auf
also
jeden ohne Fall. Jetzt die Platte also, rezensieren erstmal zu können, so generell, ich finde den das Artwork schon atmosphärisch in seiner, besonders als wenn du es jetzt so nicht digital guckst, sondern in der Hand hältst, wo es so ein bisschen dunkler noch wirkt, mit so einem etwas tieferen Blau, ne, diese schwarzen Tönen, das versteckt so ein bisschen diese dunklere Grundstimmung dann vielleicht auch drauf. Ja, das ist einfach so ein bisschen die visuelle Manifestation des Chaos und die Musik gibt das auf jeden Fall wieder. Also auf jeden Fall, das ist ein definitiv nicht Thema verfehlt, sondern eher, ja, genau so stelle ich mir so ein bisschen das Artwork im Idealfall für diese geile Platte vor. Ich möchte noch einen kleinen Side-Fact dazu geben. Die Band selber, die hatte mit dem Cover gar nicht so viel zu tun, vordergründig, sondern die haben es gar nicht vorab zu Gesicht bekommen, sondern erst als David Vincent, dann der damalige Sänger, dann nach England reiste, und der Plattenfirma dann die Masterbänder zu übergeben, präsentierte die Grave dann so mehrere Entwürfe. Und darunter war dann auch das altbekannte Cover dann. Und ja, Vincent hat es dann genauso gesehen, so ein bisschen wie ich. Er fand es perfekt für die Platte.
Ja, cool.
Und von mir beide Daumen nach oben. Und
Alters of Madness. Ich finde es auch cool. Nur es ist tatsächlich so ein Artwork, das, ich habe es schon lange nicht mehr so detailliert gesehen. Also ich weiß nicht, ob ich es mir jemals so detailliert angeguckt habe, weil, also, ist wahrscheinlich eher eins, was ich so, ja, kennt man, aber weitergegangen. Ist zugegebenermaßen.
Ist halt vollkommen verrückt, ne?
Also, ja, und dann kommt noch dazu, dass Morbid Angel jetzt auch nicht so eine Band ist, die ich jetzt so jeden Tag höre, um ehrlich zu sein. Also, mache ich schon mal. Also, ich finde die auch ganz cool, also gerade die Scheibe auch, aber hätte ich jetzt auch schon ewig nicht mehr reingehört. Müsste ich echt nochmal machen bei Zeiten.
Ja, und dann gibt dir nochmal in der Tiefe das Cover. Also das kommt echt gut. Da gehst du so richtig drin auf und wirst verrückt. Jetzt hau mal deinen raus.
Ja, ich habe mir ausgesucht als meinen ersten Top hier die Ones von Nightwish. Und auch die könntet ihr vielleicht kennen hier. Und jetzt muss ich mal gerade hier den richtigen Tab finden, wo ich die aufgemacht habe. Ja, was sehen wir drauf? Also erstmal, es gibt diverse Varianten davon. Ich weiß nicht, welche du jetzt aufhast. Ich habe die auf, wo man den ikonischen Engel, also wir sehen einen Engel, der über so einem Grabstein gebeugt ist, den einen Arm, den rechten Arm aufgestützt, die Stirn drauf auf dem Arm.
Das, ja.
Bitte?
Das ist so ein bisschen das, was du findest, wenn du danach googelst und das ist auch das Cover, was ich kenne.
Ja,
aber was zur Hölle hat dich geritten, das so unter deinen Tops zu nehmen? Da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, also pass auf, wie gesagt, es gibt verschiedene Versionen und die ich hier aufhab, ist die, wo man diesen ikonischen Engel in so einer weißen Scheibe sieht, wie durch so einen Spiegel oder Fenster. Ich weiß nicht, ob du die jetzt auch aufhast oder ob du die...
Nee, ich hab hier nur die ganz normale.
Okay, also die Version, die ich hier habe, ist nämlich die ich auch damals zugeschickt gekriegt habe oder mir im Laden gekauft habe. Das ist die Digipack-Version davon. Die unterscheidet sich halt insofern, als dass wir ein paar Details halt weniger sehen davon. Aber worauf ich halt eigentlich raus will, ist ja tatsächlich eben dieser Engel, ne? Den, wenn man den sieht, dann kennt man den. Das ist dieser Angel of Grief, ist das, ne? Und ja, dazu vielleicht, das ist eine Skulptur, die von William Wetmore Story entworfen wurde. Heißt halt Angel of Grief. Und da steht im Original nicht Once unten auf dem Stein, sondern der Name, der Familienname von ihm. Das Original steht auf einem Friedhof in Rom. Und ja, er und seine Frau sind darunter beerdigt unter diesem Teil. Es gibt davon auch noch verschiedene andere. Also das ist nicht der einzige Angel of Grief, davon gibt es diverse. Aber ich glaube, dass das hier schon so ziemlich das Vorbild ist. Also der.
Warum gefällt dir das so gut?
Ich finde, das passt einfach perfekt zur Musik. Also ich finde die Platte, die Once ist ja, also allein schon so dieses Once, ne? Und dann dieses Bild dazu. Ich finde, das passt einfach total super. Ich finde, das drückt so eine seltsame Traurigkeit irgendwie aus auf der einen Seite, ne? Und dann aber auch diese Schönheit da drin, dann diese absolute Kunstfertigkeit, die natürlich dadurch erst relevant wird, wenn man weiß, dass das halt eben auch eine echte Skulptur ist und nicht nur ein Bild, ne, ganz klar.
Ja, aber wird das was ändern? Es geht ja um das Bild an sich, ne? Ob das jetzt
natürlich wird es insofern jetzt nichts ändern, aber was ich daran so spannend finde, ist dieses, man sieht einfach so diese Kunstfertigkeit. Das ist einfach eine wahnsinnig gut gestaltete Statue. Wenn du dir die Haare anguckst, wie die da runterfallen, ne, von dem Engel und so, das ist schon alles sehr filigran gemacht. Und dann ist auch, also man hat sofort diesen Grabstein-Gedanken dabei, direkt, ne? Und dann eben diesen verzweifelten Engel da drauf. Also mich packt das sofort und mich zieht das sofort in die Musik rein. Dann ist es halt auch noch eine meiner Lieblingsplatten der Band. Und ja, also gefällt mir einfach richtig gut. Ich weiß nicht, was hältst du davon?
Ich habe das Artwork immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Jetzt so ein bisschen mit dem, was du dazu erzählst. Ja, hätte ich mich vielleicht mal drauf einlassen müssen. Aber die Musik ist für mich da wieder so über jeden Zweifel erhaben, weil die Platte fantastisch ist. Und ich hatte einfach nur nie so diesen Bezug hergestellt. Ja klar, Traurigkeit, aber ich dachte, das wäre halt jetzt irgendwie so random, so ein bisschen was Ausgesuchtes. Aber ja, ist es vielleicht gar nicht, ne?
Das, ja, also es kriegt so diesen Gothic-Touch auch, den die vielleicht auch mit dieser Platte so endgültig erst hinter sich gelassen haben.
Ja. Ja, also es ist schön nochmal so, das darüber zu hören. Müsste ich vielleicht auch mit dem Gedanken nochmal dann hören und erlebt da vielleicht nochmal einen neuen Hörgenuss. Aber insgesamt, wie gesagt, die Platte selber ist ja für mich auch nicht diskussionswürdig, finde ich super.
Also es ist schon so, dass die Platte, die ist ja nur auch ein Meilenstein, ne, weil danach war ja dann auch Schluss mit Taya Turunen und so, ne, also mit der Sängerin, die sie bis dahin hatten. Und gerade auch das so, also ne, dann kommt noch dazu, dass die hier jetzt wirklich schlussendlich auch diese erste Nightwish-Phase hinter sich gelassen haben, die vielleicht noch ein bisschen naiv hier und da war. Und jetzt hier wirklich dieses Opulente und ja, das, womit sie dann halt nachher wirklich ihren Welterfolg gefeiert haben. Das ging ja hiermit los. Und ich finde, diese Platte mit diesem Engel vorne drauf, der diese Verzweiflung ausdrückt, so ein Abschied und trotzdem diesen hohen künstlerischen und Anspruch, den die da drin haben, das spiegelt das alles für mich einfach perfekt wider. Ich mag die
sehr. Macht absolut Sinn. Also ich hatte mich so ein bisschen gefragt, weil wir hatten uns ja kurz vorab abgesprochen, dass wir da nicht die gleichen Plattencover nehmen. Was sich da geritten hat, aber das verstehe ich jetzt so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, cool.
Ich kann es halt nur nicht mehr auf irgendwelchen T-Shirts sehen, weil, na, das ist einfach auch tot geritten. So, das ist leider eins der Cover, die auch einfach zu oft dann auch irgendwann gezeigt wurden, ne? Ja. Naja, wollen wir mal zu den Flops übergehen, damit wir nicht nur hier in Lobhudeleien. Du hattest dir.
Ja, Haters gonna hate.
Ja, jetzt geht's ab. Du fängst an und den Flop, ja, den finde ich
auch leider, richtig. Leider Gottes, wir haben noch nicht offen über die Band gesprochen. Einmal kam sie zu Ehren in unserer Power Metal-Folge Deutsche Legenden Halloween. Und das ist jetzt auch nichts gegen die Band per se. Aber ich finde das Artwork zu Chameleon von 1993 so dermaßen missgelungen oder nichtssagend. Ja, ich meine, ich beschreibe es mal kurz, so überwiegend im Weiß und hat so einige bunte, wellenartige Streifen oder Farbflächen, die irgendwie durch das Design verlaufen. Und es hat einfach so einen sehr einfachen, abstrakten, fast geometrischen Stil. Ich weiß nicht, wenn man es wohlwollend ausdrücken würde vielleicht. So der Hintergrund des Covers ist einfach nur weiß, was jetzt auch per se nicht schlimm ist. Aber die bunten Streifen und Muster so auf diesen neutralen Hintergrund platziert, ne? Das ist einfach so mega minimalistisch.
Das ja, nichts ja so sagen.
Modernen halt, ne? Kunst machend. Aber das ist für mich deswegen einfach kein gutes Artwork. So, und jetzt würde ich mal auf so ein paar Gründe gehen, warum das so ein schlechtes Artwork für mich ist. Du kannst ja sagen, so Kunst, so okay, aber bleiben wir mal so ein bisschen auf dem Level, ne? Erstmal so, es unterscheidet sich oder hebt sich zumindest stark so von diesen typischen, oft detaillierten oder symbolischen Metal-Covern ab, die auch Halloween davor schon hatten. Wir erinnern uns an die Keepers-Platten zum Beispiel. Da hat so eine sehr extrem einfache, abstrakte Gestaltung und ich finde das unpassend, um das mal so einfach zu sagen.
Ja, ja.
Ansonsten mit dem minimalistischen Design, ja, ich finde, das wirkt dadurch auch sehr unauffällig, mega wenig inspirierend für irgendwas, für einen Hördurchlauf. So, ich soll mir das Cover jetzt noch in die Hand nehmen, die Platte kaufen, irgendwie. Ja klar, früher hast du physische Datenträger gekauft, aber da vermisse ich einfach auch so diese ikonischen Artworks, ne, die ich noch von L-Platten generell, auch von Halloween selber, wie sie es schon anders hatten. Insgesamt muss ich auch sagen, es spiegelt die Musik entgegen. Es ist nicht deren großartigstes Album, aber ich finde auch, es läuft so ein bisschen entgegen den leicht experimentellen und abwechslungsreichen Inhalt des Albums. Ich finde schon, dass man versucht hat auf Chameleon, ich weiß nicht, was man da versucht hat, es ist nicht deren Bestes, aber so ein paar Stile miteinander zu vereinen. Und ich finde das Cover dafür mega unrepräsentativ einfach, ne? Für so ein relativ mutiges Werk. Dann so ein, ja, weiß ich, oder ist das Cover gerade deswegen mutig, weil es so unmutig ist, aber mich hat es halt voll nicht abgeholt und insgesamt, ich komm mal aufs Fazit, ohne mich jetzt zu lang in Monologen zu ergehen. Für mich spiegelt das Artwork des Albums einen experimentellen und auch gerade so polarisierenden Faktor der Band zu der Zeit insbesondere nicht wieder. Ich kann verstehen, warum es auf gemischte Reaktionen gefallen ist und selber für mich ein Nein. Deswegen landet es bei mir leider hier in einer schlechtest Oft-Liste, wie soll man es denn? Aber ist kein gutes Artwork für mich. Punkt.
Ja, sehe ich auch so. Also ich finde, wann sagtest du, 93 ist das erschienen?
93 kam das Album raus.
Und ich finde, wenn man das sieht,
sie gerade so ein bisschen experimenteller wurden und so, und dafür finde ich das extrem unmutig.
Ja, also ich finde, wenn man das sieht, ich finde, das brüllt dich auch wirklich so 93 an. Also wirklich, das schreit geradezu frühe 90er. So. Also ne, diese knalligen, bunten Farben, also vielleicht noch ein bisschen detaillierter. Wir sehen vier so Farbstriche.
Für ein Album irgendwo.
Ja, wir sehen einen gelben, roten, blauen und einen grünen Strich und unten drunter dann in so Monospace-Schriftart der Titel.
Ja, stimmt, ich habe es gar nicht beschrieben, auf seiner Unspektakulärheit. Aber also da gibt es auch nicht viel zu beschreiben.
Diese zentralen Farbschmisse, die man da sieht, das sind wirklich einfach nur so Pinselstriche, so sieht es zumindest aus. Das sieht wirklich so aus wie der Entwurf, den sich irgendeine Kreisstadt hier in NRW ausgedacht hat, um total hip und modern zu wirken. Oder was weiß ich, das hätte in den 90ern auch irgendwie das Logo von den Olympischen Spielen sein können oder so eine Scheiße. Weißt du, also irgendwie sowas.
Da hatte ich auch dran gedacht. Ja,
wo so richtig so Marketing, ne? Und das muss bunt und knallig und darf nicht anecken, so, weißt du? Und ja, furchtbar. Also wirklich komplett nichtssagend, komplett egal. Also
kannst du nachvollziehen, dass es bei mir so auf so einer schlechten
Liste gelandet ist. Ist total
uninteressant. Ja, ist mies, ne? Aber wie gesagt, nichts gegen Halloween, liebe ich, ne? Für mich eine, der Power Metal
Institution,
ne? Mal so viel zu verdanken, aber das ist einfach mal nichts gewesen.
Ja, auch hier wieder hat natürlich nichts mit der musikalischen Qualität zu tun. Ne?
Das ist einfach nur, die Platte selber finde ich okay. Nicht meine Lieblingsplatte von Halloween, aber auch nicht die schlechteste, finde ich. Aber das Cover-Artwork steht dem konträr entgegen und geht halt gar nicht für mich.
Ja.
Und jetzt darfst du.
Ja, genau. Ich habe mir, und jetzt, mein erster Flop, so ein richtig cringy Teil, Therion Teli, die Scheibe, habe ich mir rausgesucht und ich weiß nicht.
Also, ich habe mich geärgert, dass ich nicht selber darauf gekommen bin, verstehe ich jetzt schon.
Ich versuche gerade meinen Tab zu finden, wo ich die offen habe, sonst kann ich das so schlecht beschreiben. Möglicherweise habe ich den, hier habe ich ihn gefunden, ja, also es ist wirklich, es ist unfassbar schwer zu beschreiben, was man da sieht, weil es so unglaublich peinlich aussieht. Also erstmal, Therion steht oben drüber in Rot. Dann sehen wir einen blauen Himmel. Das obere Viertel ist ein blauer Himmel mit so ein paar weißen Wolken. Dann sehen wir im Hintergrund...
Das ist der gute Teil.
Dann sehen wir eine Mauer, ne, die begrenzt dann so nach unten. Also die unteren zwei Drittel sind von der Mauer verdeckt sozusagen. Also man sieht jetzt keine Landschaft oder so. Aber im Vordergrund steht irgend so ein Wesen. Und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das hat irgendwie einen Hundekopf, aber Schuppen auf der Stirn. Dann der Körper ist... Mischung aus
Dobermann und Gürteltier.
Ja, genau. Also wirklich komplett bescheuert. Die spitzen Ohren auch oben. Ne?
Aber so richtig schlecht halt. Ich meine, so gegen die Idee selber will ich nichts sagen. Aber
das ist das wirklich einfach handwerklich.
Das sieht richtig scheiße aus. Es sieht wirklich komplett, also selbst in bester Auflösung oder sowas. Also... Ich finde keine Worte für dieses Cover. Ja. Das ist absoluter Müll.
Also der Körper ist ein menschlicher Körper offensichtlich, aber der ist auch fürchterlich verpixelt und verwaschen. Und dann ist das alles auch noch so offensichtlich schlecht zusammengeschnitten. Also ich weiß nicht, ob es da, ich weiß gar nicht, von wann die ist irgendwie. Ist auch schon uralt, ne? Und
vielleicht hat es eine Aussage, würde ich mir jetzt denken, aber komm, also spart euch das.
Jetzt echt als
Bands, so Appell an alle Bands, die zuhören. Wenn ihr irgendeine Aussage treffen wollt, bitte irgendeine, die auch so ein Idiot wie ich verstehe, weil sowas verstehe ich nicht. Macht bitte nicht absichtlich irgendeine Rotze. Ey, dann lasst das besser weg, dann schreibt Demo drüber oder sowas, ne? Also, das geht gar nicht, finde ich. Also, das ist für mich eins der ich ärgere mich selber, dass ich daran nicht gedacht habe, aber eins der schlechtesten Artworks, die ich je in meinem Leben gesehen habe.
Muss ich wirklich sagen. Schon.
Also, da habe ich, glaube ich, nichts mehr im Petto, was da irgendwie ansatzweise dran reichen würde. Allein, komm jetzt mal kurz zu diesem, ja, keine Ahnung, Symbol unten.
Ist übrigens von 1996.
Da war schon in 80ern Jahren peinlich von der Pixeldichte her und dieses Rosa dazu. Nee, also.
Ja, also es geht wirklich gar nicht. Also ich habe mir gerade hier kurz den englischen Wiki-Artikel dazu aufgemacht. Also es geht wohl irgendwie auf der Platte auch um Seth, den ägyptischen Gott. Und der soll das wohl auch auf dem Frontcover sein. Aber das ist...
Aber Seth war jetzt auch keine Mischung aus Gürteltier und Dobermann.
Nee.
Also ich meine, so ich verstehe...
Also ja klar, wenn du jetzt guckst, irgendwie Seth, die hatten ja häufig diese Mischwesen als Götter, die Ägypter, ne? Aber das... Ja, also das ist wirklich gruselig schlecht. Also.
Boah, ganz ehrlich, also bevor ich sowas mache, Hoshi, ne, hätte ich noch ein komplett. Also, wenn du keinen hast, der gerade ein Cover machen kann, mache komplett schwarz, presst deinen Bandnamen drauf, Titel runter und gut ist. So.
Ja.
Stößt keiner an. Und wenn du nur ganz geil bist, irgendwie böse sein willst, ein Pentagramm da irgendwie drauf.
Ja.
Da kann halt keiner was gegen sagen. Aber das ist.
Es ist wirklich furchtbar.
Das ist eine Frechheit. Das ist
Beleidigung
für meine Augen.
Also wenn man jetzt wirklich, im Hinterkopf hat, das ist 96, ich kann mir auch absolut gut vorstellen, dass die Band irgendwie einen PC sich angeschafft hat und dann irgend so ein scheiß Grafikprogramm da drauf und oh geil, guck mal, jetzt können wir auch noch die Artworks selber entwerfen. Ich meine, wir alle haben mit Paint damals rumgespielt, ne? Oder dann möglicherweise mit irgendwelchen Raubkopien von Photoshop oder so, ne?
Mhm.
Ich weiß gar nicht, gab es das 96 schon? Ja, wahrscheinlich, ne? Oder halt mit, was weiß ich, Corel Draw oder weiß der Teufel was, ne? Und ganz ehrlich, ne, wenn ich irgendwie was hätte entwerfen wollen, was den, also, da hätte so eine Scheiße auch bei rauskommen können, bloß ich war zu dem Zeitpunkt halt irgendwie
drauf,
14
dass,
oder 13 oder
aber
so.
Aber das veröffentlichst du doch nicht.
Nein.
Ich meine, du hast doch irgendwie ein Minimum an ästhetischen Empfinden irgendwie.
Ja, das ist wirklich, das ist ein Haufen Scheiße, ne?
Das kann man ist einfach, genau, wie du sagst, das ist ein Haufen Scheiße. Das ist das schlechteste Artwork ever. Ich ärgere mich wirklich selber, dass ich das nicht auf meiner Liste hatte. Ich kenne auch kein schlechteres Artwork. Also das ist meine absolute Nummer 1. Und Verfehlung ever. Nicht nur Metal-Platten. Ich kenne kein schlechteres Artwork als das.
Ja.
Und das ist nichts gegen die Band Sirion. Ich mag die, ich schätze ihre Musik. Ich würde auch gerne wieder live sehen. Ich mag die Platten, gerade die Leviathan, da hatten wir drüber gesprochen, über 1 und 2. Keine Frage, aber das ist ein Haufen Dreck.
Ja, ist wirklich,
da
wirklich
mag mein Sohn besser.
Ja, mit dem Gürteltierschädel, ist einfach so geil. Der Dobermann kommt mit Gürteltierstieren, dann auch
komm,
diese grauen
Spitzohren. Ich will den nicht mehr sehen, ich will den jetzt wegklicken.
Ja. Und der scheiß Körper, der so.
Da kannst du nicht ausdenken, diese Scheiße.
Das ist schon beschreiben. Das sieht, ohne Scheiß, weißt du, woran mich das erinnert? An so ein, an irgend so ein total missratenes Monster aus Quake oder so. Also aus, von der Qualität her. So, weißt du, so.
Ja, das hätte wenigstens auf dem 80er-Album noch irgendwas zu suchen gehabt. Aber das hat so. Nee, komm, weiter. Ja, weg damit.
Okay, komm, dann wenden wir uns wieder einem besseren Artwork zu. Mattes, was ist dein zweiter Top Gut. und nicht Flop?
Ja, da muss ich kurz gucken, was hatte ich mir denn jetzt hier noch Mega so bei Death. Den Sahnebonbons rausgesucht. Morbid Angel hatten wir ja gerade.
Megadeth,
genau. Die Rust in Peace, die fand ich ziemlich geil. Finde ich auch heute noch ziemlich geil. Ja, ich meine, was ein Artwork hier von Ed Repka und was Vic Raddle hat drauf in seinem futuristischen Szenario. Was sehen wir denn genau? Also für die Leute, die jetzt gerade unterwegs sind, es nicht genau vor Augen haben, alle anderen
können es ja googeln.
Ja, ich meine, im Prinzip, man läuft manchmal, wenn man so ein Hörbuch oder einen Podcast hört und kann gerade halt nicht gucken. Und für die Leute, die es gerade nicht auf dem Schirm haben, da siehst du halt Vic Rattlehead, das ist halt das ikonische Maskottchen von Megadeth in so einem militärischen Hangar. Hat auch so ein Alien, den er präsentiert. Das Ding schwebt halt in irgendeinem energiegeleiteten Feld, keine Ahnung. Und da stehen 5 Männer in Anzügen herum. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Kind seiner Zeit auch, ne? Du siehst da, ich will es nur mal für die Nachwelt nachhalten, du hast da einen nicht wirklich identifizierten britischen Vertreter vermeintlich. Manche Quellen sagen, es wäre ein Sir John Major gewesen. Mhm. Der hat wohl eine große Rolle dann im Parlament mal gespielt, aber er ist wohl nicht so eindeutig zu identifizieren. Zumindest teilen sich da die Meinungen, meines Wissens nach. Aber so deep bin ich jetzt nicht in der britischen Politik. In der hiesigen auch nicht. ansonsten haben wir noch Toshiki Kaifu, japanischer Premierminister zu der Zeit. Richard von Weizsäcker. Aber da muss man auch schon genau hinsehen.
Ja, da muss man auch so, mit gutem so Willen, gut.
Also, das ist jetzt gut gezeichnet, aber dass du die jetzt alle so erkennst, wenn du schon eher erkennen kannst, Gorbatschow.
Ja, doch, der ist klar. Okay.
Ja, ja, und auch George H.W. Bush,
nicht Junior, Senior.
Senior,
ja,
aber der verstorben
kann ich, man, ne? Finde ich auch nicht besonders gut getroffen, geht aber klar.
Nee. Das ist jetzt nicht so gut gemacht, ist aber auch nicht schlecht gezeichnet.
Die vielleicht halt ist, es, vielleicht so, ist es ja sogar auch so halb Absicht. So, ne,
ja, nicht das nachher noch. Nicht.
Also jetzt bei jetzt hier bei amerikanischen
Präsidenten. Das ist okay Präsidenten. Für eine Zeichnung ist es okay. Es ist halt, wo du sie immer erkennst, sind halt so komplette Karikaturen. Es ist aber nicht als Karikatur
gemacht. Nee, die sehen so semi-realistisch aus. So
und da muss man halt fair sein, ne? Und das ist schon okay irgendwie. Ich wäre mir jetzt auch nicht sicher, ob ich die jetzt auf dem Foto auch besser erkennen würde. Irgendwie den Namen mal gehört, dann ordne mal dem Namen ein Gesicht zu. Kann man machen, ist gut gemacht, aber warum gefällt mir das Artwork so gut? Oder soll ich erstmal nochmal ein bisschen was über das Artwork sagen? Also mit dem Hangar hatte ich ja schon erklärt, ne?
Ja, Alien im Vordergrund, ne? In dieser komischen, in so einem Zylinder,
Atmosphäre,
ne?
Eine Atmosphäre, die es ausströmt. Ja, schon ein bisschen unheimlich teilweise auch, aber auf so eine comichafte Art und Weise. Aber warum ist das so cool? Ne? Ich finde, das spielt halt so auf Verschwörungstheorien an. Ne? Mhm. Gerade so Thema außerirdische Begegnungen möchte man halt gerne vertuschen, denke ich mal. Du hast diese führenden Politiker dabei, die symbolisieren halt Macht, Geheimnisse und sowas. Ne? Vic Rattlehead als das Maskottchen von Megadeth, mega episch, immer wieder gern gesehen in den Artworks von denen. Und der fungiert so ein bisschen als so eine Art, weiß ich nicht, hätte mir Gedanken drüber gemacht, ist das so ein Mittelsmann, Enthüller, der dann zeigt.
Ja, das weiß man bei dem Zeit ja nie so ganz, ne? Das ist ja auch bei den anderen Artworks, wo er drauf ist, immer so ein bisschen schwierig.
Du bist ja erstmal so im Jahr 1990 erstmal drin.
Ja.
Ne? Und da bist du ja noch so gerade der eisernen Vorhang so ein bisschen gefallen, enthüllt er jetzt einfach die ganze Geschichte nur. Aber machen wir es mal kurz. Ich will mich da jetzt auch gar nicht zu sehr drüber verlieren. Guckt es euch am besten selber an. Ich finde es mega geil. Ed Repka ist auch für viele andere ikonische Werke verantwortlich gewesen. Massacre zum Beispiel. Ich glaube hier From Beyond, dieses Album, großartig. Ja, der macht halt schöne Bilder, der malt halt mega geil und ja, hier schafft er halt so ein Szenario, ne, das sowohl politische als auch kulturelle Relevanz zu der Zeit auf jeden Fall ist. Du hast die Darstellung von realen Politikern, Führern in der Region. Es ist so ein bisschen surreal durch Big Rattlehead, dass dann, ja, was er da in die Lüfte hält, ne. Du hattest schon halt die Rust in Peace mit 1990, ja, was soll man sagen, das war so ein Jahr, da kamen halt auch viele geile Alben einfach auch auf, ne. Also das ist ja nicht das einzige ikonische Cover-Artwork zu der Zeit. Da könnte ich jetzt noch eine Reihe andere nennen, aber ich hoffe ja, dass es vielleicht noch eine Reihe wird. Vielleicht gesell ich mich dann auch nochmal dazu, wenn es dann ankommt. Vielleicht wird es auch keiner mehr hören, aber ich mag das gerne, mich über Kunst zu unterhalten. Und ja, letztendlich, was bleibt so davon? Ich finde schon, das Artwork selber ergänzt auch die thematischen Inhalte des Albums auf jeden Fall. Es setzt sich mit Krieg, Zerstörung, globale Machtschaft auseinander. Es ist eine visuell beeindruckende Arbeit, kann man nicht anders sagen. Es zeigt die kulturellen Spannungen zu der Zeit auch auf und ja, enough said, ne?
An der Stelle. Also ich finde es auch tatsächlich ganz cool. Es ist so in seiner, die Aussage ist tatsächlich relativ schwierig, weil der Rattlehead, der hat ja auch noch irgendwie so einen komischen grünen, was weiß ich, Plutonium-Diamanten oder sowas in der Hand, ne? Und weiß dann jetzt auch nicht so ganz genau, was er damit gerade vorhat. Der hält ihn halt einfach so hoch, guckt halt in die Kamera quasi, also guckt halt den Betrachter direkt an. Und ich finde so in seiner Grundstimmung bist du sofort irgendwie so bei so X-Files oder so, ne? Also so Roswell, ne, hier kommt er da sofort irgendwie. Ja, die irgendwie,
aber ne, einige Jahre später ins Fernsehen kamen. Also ich meine.
Ja, ja, ich weiß, klar, aber so vom Feeling her. So, ne, dieses ganze
Alien. Das ist doch geil und das löst das Album auch bei mir so ein bisschen auf. Ne? Ja. Wenn ich das gehört habe, da habe ich auch das Gefühl, wieder Akte X-Folgen gucken zu wollen und so.
Ja, ja. Genau, also wie gesagt, also, man hat sofort, oder so Sachen wie Alien Autopsy und so ein Quatsch, ne, hast du sofort irgendwie im Kopf. Also allein durch dieses Grey Alien, was da in diesem Tank da irgendwie, ne, oder in diesem
Zimmer. Aber sei mal ehrlich, das ist doch extrem schick gezeichnet. Also
ist gut gezeichnet, ja.
Wenig Zeichnungen, die detaillierter, nicht lächerlich wirken. Schön.
Also, ja. Edward, ja, und dann diese ganzen hohen Politiker, also da sind halt eine ganze Menge Anzüge zu sehen auf dem Bild, die dann offensichtlich in so einem Hangar, wo hinten halt auch noch irgendwelche Kisten im Hintergrund stehen, so, ne? Also alles wirkt so ein bisschen improvisiert nach dem Motto, wir holen jetzt mal hier die Führer der Welt zusammen und zeigen euch das mal hier, ne? Also es ist schon wirklich cool, es passt ganz gut zur Musik und von daher also auf jeden Fall ein sehr klassisches Metal-Cover, würde ich fast sagen. Also
ja, dabei kann man bleiben, aber du kannst so ein bisschen verstehen oder nachvollziehen, warum es mir so gut gefällt.
Auf jeden Fall, ja. Es ist kein schlechtes cool. Cover, definitiv nicht.
Ja, dann cool. Machen wir deinen nächsten.
Kommen wir zu meinem zweiten guten Cover sozusagen. Es ist ein bisschen abseitig. Ich bin auch ein bisschen abseitiger insgesamt, glaube ich, mit meinen Covers hier. Ich habe mir ausgesucht von Marduk das Cover der Opus Nocturne. Wir haben über das Album schon mal hier und da gesprochen, glaube ich. Ne? Also hatten wir in diversen Black Metal Foren schon mal
auf erwähnt. Auf jeden Fall, ja.
Ja. Also das Cover wurde von Chris Verwimp gemalt. Das Album ist von 1994, wir sind echt irgendwie hart in den 90ern heute hier verankert, ne? Das Cover ist von Verwimp so, das und ist gemalt halt, ne? Und ja, was sehen wir da drauf? Möchtest du? Ja, nee, komm, ist unfair. Du hast gerade
ich beschrieben. Nein, ich hab's hier und ich lieb's auch. Ich könnte es dir jetzt beschreiben und dann kannst du mir vielleicht sagen, ob ich da mit richtig liege. Aber ich kann ja beschreiben, was ich sehe. Wir haben halt Great Satanas, so ein bisschen im ungewohnten Gelbton, ne, oder?
Ja.
Würde ich so sehen, der den Kopf nach oben streckt. Das habe ich früher nie erkannt, ne? Dass das irgendwie hier Satan mit so einem Baphomet-Kopf sein soll. Der nach oben guckt mit den Hörnern nach hinten.
Ja, die Hörner, immer, die halt so über den Wagen, ne?
Ja. Ehrliches, ich dachte immer, das wäre so ein hässliches Alien. Aber das habe ich erst später erkannt. Das ist so ein bisschen peinlich. Aber jetzt erkenne ich das halt, also seit ein paar Jahren auch. Und ja, fantastisch, ne? Er streckt die Arme in der Luft. Du hast eine Armee, der, keine Ahnung,
Ja, das ist jetzt schwierig, weil die sehen so ein bisschen aus wie so steinzeitliche, urzeitliche Krieger oder irgendwie sowas, ne? Also dieser Satan ist ja schon sehr dominant, aber das nächst Dominante, würde ich sagen, ist das umgedrehte Kreuz, was von einer Frau tatsächlich ihm entgegengereckt wird und die steht halt eine sehr deutlich im Vordergrund.
Schönheit mit einem recht netten Arsch.
Ja, so eine Amazone ist das irgendwie, ne? So ein bisschen savage irgendwie. Also, ne? Im Hintergrund sehen wir dann noch auf so einem Hügel einen Ziegenbock, der da sitzt, ne? Und drumherum sammeln sich halt irgendwie die, ja, irgendwie so, ja, ich weiß nicht, was das ist, also offensichtlich so Kultisten oder sowas, und die haben aber auch alle irgendwie so Trompeten oder sowas, oder viele davon haben so Trompeten irgendwie in der Hand, ne? Und
ja, dann noch, ich hätte jetzt gesagt, das ist so ein bisschen die Gefolgschaft der Hölle oder so.
Ja, ja, irgendwie sowas, ja.
Da arme Sünder drin und das sind halt Leute wie du und ich. Also
wer da oben am Ziegenbock,
sind wir da auch drin.
Ja, wenn man sich den Ziegenbock anguckt, so der sitzt halt auf so einem Stein und da krabbelt halt gerade auch offensichtlich irgendwie so ein Mönch oder sowas. Also er hat ganz offensichtlich eine Tonsur, also so eine Glatze, oben nur so ein Haarkranz noch. Ja, keine Ahnung. Wir sehen ein paar Totenschädel im Vordergrund, aber was ein spannendes Detail ist, mir auch noch, bis ich es mir jetzt doch sehr eingehend angeguckt habe, noch nie so aufgefallen ist, wenn du oben links reinguckst ins Bild, da siehst du... ja, ich würde sagen, ist das die wilde Jagd? Also diese nordische Götterjagd?
Weiß ich nicht.
Aber es spielt so ein bisschen drauf also, an, möchte ich wetten.
Würde ich jetzt bei Marduk eher nicht. Ja.
Nee, ich auch nicht, aber ich würde vermuten, dass es drauf anspielt. So, also die reiten halt irgendwie auf Ziegen, also da kommt irgendwie so eine Horde auf irgendwelchen Vierbeinern angerast.
Habe ich nichts zu recherchiert, aber
ja. Nee, hab ich auch nicht, aber ja.
Aber kann da eine Rolle spielen? So, ich weiß auch nicht genau, du hast gesagt, das basiert auf einem Gemälde?
Nein, ich habe mich da gerade nur verlesen. Nein, also das ist einfach von Chris Verwim gemalt worden, Punkt.
Okay.
Wir sehen im Hintergrund noch so einen Berg. Ich
muss ihn fragen. Das ist vielleicht maximal so als antichristlich irgendwelche Werte darstellen.
Ja.
Genau, und Wert jetzt für heidnische Sachen, für satanistische Sachen, kann ja jeder für sich halten, wie er will. Da will ich überhaupt kein Werturteil drüber fällen, weil Religion ist halt Privatsache.
Ja.
Ansonsten, ja, keine Ahnung. Also ich verstehe schon, warum es dir gefällt. Und im Kleinen finde ich es auch gut. Aber das war immer so ein Bild, finde ich, ja, je genauer du dir das anguckst, desto... Ja, weiß ich nicht. Unspektakulärer wird's für mich. Also ich verstehe schon, warum du das
volle cool Kanne. Findest. Ist so, das, ja. Das ist so ein Ding, was dich im Ersteindruck erschlägt. Und die Boshaftigkeit, die da drin steckt, die haut dir voll in die Fresse. Und wenn du dann genauer hinguckst, dann verliert das seinen Schrecken, ganz klar.
Du weißt auch ein bisschen, was ich meine.
Ja, ja,
ne?
Definitiv.
Also warum
ist so,
es mir irgendwie so gut gefällt im einen Augenblick und zum anderen für mich jetzt zum Beispiel nicht gereicht hätte, um das, weiß ich jetzt nicht, so als meine Lieblingsartwork zu repräsentieren. Weiß ich nicht. Müsste
also
vielleicht nochmal gut gedruckt groß sehen. Dann vielleicht, aber...
Es ist tatsächlich für mich... also ich würde es vorne mit bei den... Also deswegen habe ich es ja hier in meine Top 3 quasi reingetan. Also mal davon ab, ne, ganz ehrlich. Ne, ich habe ein bisschen rumgescrollt und ein bisschen durch meinen Schrank geguckt. Ne, also das kann auch absolut sein, dass wenn ich morgen gucke, ich 3 komplett andere Top-Alben finden würde. Ne, also weil man alle sich jetzt nochmal angucken, wäre jetzt halt auch einfach nie drin gewesen. Aber das sind
ja,
so
deswegen
die,
hatte ich auch so ein bisschen die Hoffnung, das könnte ja einfach ein Format sein.
Genau,
also wenn es den Leuten gefällt, dass wir über so einen Unsinn reden, kann man das ja nochmal wiederholen.
Ich finde bei dem Artwork, und das ist jetzt, also ich finde, das ist ein Beispiel dafür, wo Artwork und Musik so unfassbar gut zusammenpassen. Und deswegen habe ich das rausgestellt. Weil wenn du dir hier The Appearance of Spirits of Darkness und Sulfur Souls, die ersten 2 Songs, also Intro plus erster Song anhörst, ne, das Ding, das bläst dich so weg, ne? Oder Titeltrack oder Materialized in Stone, keine Ahnung, kann ich jetzt alles aufzählen, ne? Und dann dieses Artwork dazu, was diese totale Boshaftigkeit, dieses wirklich wilde, irre Treiben, diese, ja, das hat so was Hexensabbat-mäßiges irgendwie, keine Ahnung, also
verstehe ich,
das passt
total
super gut zusammen. Und
also,
ja,
das ist definitiv kein verfehltes Thema, was die da gemacht haben, perfekt.
Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn man länger hinguckt, man sieht immer mehr Details und die nehmen dem Ganzen so ein bisschen den Zauber, das ist schon so. Also, ne, irgendwie dann wird einem irgendwie deutlich, dass der Satan irgendwie gar keine Beine hat so richtig und da ist irgendwie alles so ein bisschen
strange. Ja, wie auch immer, so, ich weiß gar nicht genau, wo das hingeht. Es ist vielleicht auch so ein bisschen dem Detailgrad geschuldet. Es ist so eins dieser Bilder, das sich selbst keinen Gefallen dadurch tut, wenn es detaillierter
ja, wird. Ja, ist halt also eigentlich auch auf CD erschienen und so, ne? Und dann, also ich habe es jetzt hier gerade schon in vermutlich viermal so groß, wie ich es auf CD sehen Vinyl? Würde, ne? Bitte?
Ach so, oder hast du Vinyl oder?
Nein. Das ist eine der Platten, die ich mit am längsten in meinem Besitz habe. Also die habe ich ewig schon als, also CDs. Ne? Und,
CD, ja.
Meine Policy ist ja, ich kaufe mir nichts, was ich auf CD habe, jetzt auch nochmal auf Vinyl und ja. Nee, aber kleine lustige, ironische Sache noch, der reißt ja so den Kopf nach oben und schleudert irgendwie Blitze oder wehrt sie ab irgendwie mit seinen Krallen, ne, mit seinen Händen, ne? Mhm. Und dabei wird die Kette mit dem umgedrehten Kreuz nach oben gewirbelt, ne? Dadurch ist das umgedrehte Kreuz richtig rum, aber okay. Also die haben es tatsächlich geschafft, dadurch, dass sie diese Bewegung so eingefangen haben, hier ein nicht umgedrehtes Kreuz. Oh, ja, egal.
Jesus Christus. Ja, herrlich.
Kommen wir zum nächsten Flop?
Ja, dann von mir, ne? Da muss
genau,
ich mal kurz gucken.
Genau.
Scorpions, Eye to Eye. Bei mir den. Ja, leider Gottes, also nichts gegen die Scorpions. Ich finde selber, da kann auch jeder anderer Meinung sein, ich finde, die haben noch nie ein beschissenes Album hingelegt. Ich meine, man kann sich über viele Sachen streiten, ob das jetzt hätte veröffentlicht werden müssen oder ob man nicht noch mal ein bisschen gewartet hätte. Aber gerade so in den, ja, weiß ich nicht, so nach den Nullerjahren fand ich doch noch mal so einige Sachen, hier Sting in the Tail und so, doch noch hatten noch gute Dinge gehabt. Aber bei Artworks hatten die nicht immer so einen glücklichen Griff. Also generell nicht, da hätte ich jetzt noch ein paar andere nennen können. Aber das fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen bemerkenswert, mal drüber zu sprechen. So, warum finde ich das so schlimm? Worüber reden wir? Über die Eye to Eye von den Scorpions. Warum finde ich das Cover so schlimm? Also schlimm ist jetzt ein großes Wort, aber ich finde einfach, du hast da einfach so viele Sachen, die für mich irgendwie nicht stimmen, ne? Dass du jetzt kein gemaltes Artwork nimmst, lass ich mal als dahingestellt. Wir kennen auch Platten, wo Bands sich fotografieren lassen. Dann auch bitte Bands und die ganze Band.
Ja, das ist ja hier
wo das
nicht
funktioniert.
So, ne?
Zum Beispiel Creator hier mit der, mein Gott, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Komm, hilf mir aus hier.
Ich weiß nicht, Creator?
Eine ersten Platten, die sie hatten.
Ach so, ach, da haben wir drüber gesprochen schon hier, die,
ja.
Gucke ich gleich nach. Beschreib du mal das Artwork,
ja,
nicht so
genau.
Kurz.
Extreme Aggression war es.
Ja, richtig, genau. Die hatten wir hier schon mal besprochen.
Ich entschuldige mich formal gerade an der Stelle. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Da sieht man mal, wie ein Bandfoto cool aussehen kann. Da haben wir halt drei Bandmitglieder. Unter anderem Rudolf Schenker, Matthias Japs, Klaus Meine, ohne die ikonische Mütze. Was jetzt per se nicht das Schlimme daran ist, aber ich finde, an Bedeutungslosigkeit finden sich selten Cover ein, die dem gleichkommen. Ne? Ich weiß auch gerade kein gutes Haar daran. Ne? Also das ist extrem einfach gestaltet. Du hast einfach diesen schwarzen Hintergrund und dann diese Köpfe der Bandmitglieder und die Mimik, okay. Da haben sie versucht, irgendwas darzustellen. Das verstehe ich auch, aber das ist so spät an dem Punkt für mich. Also es gibt keine zusätzlichen grafischen Elemente oder künstlerischen Akzente irgendwie, die dem Cover irgendwie mehr Tiefe oder Kontext verleihen könnten. Ich finde auch das Album selber, ich habe es auch noch mal gehört, wollte mal wissen, ob es dann genauso belanglos ist. Nein, finde ich gar nicht. Ne? Ich will nicht das Wort experimentell wieder benutzen, aber das ist halt schön, das ist flott. Die machen da auch keine Kompromisse oder verkaufen sich da irgendwie in eine extrem Richtung, was zu der Zeit jetzt angesagt gewesen wäre, wenn ich jetzt mal das Jahr 99 nehme. Da hätten sie ganz andere Sachen machen müssen, um irgendwie relevant zu bleiben. Und dann weiß ich nicht, warum du so ein Ding veröffentlichst mit so einem Cover. Dann nur drei der Leute drauf, irgendwie einer schon keinen Bock mehr und Ich weiß nicht, also gerade im Vergleich zu diesen ikonischen, auf Kunstwerk gestalteten Covern von den Scorpions in der Vergangenheit, ne? Ich sag nochmal Love at First Sting oder Blackout.
Ja, Kannst Blackout mit halten, Hellwein war willst, das, ne?
Aber das sagt was aus, irgendwie, das Cover. Aber das ist mal so gar nichts. Und da muss ich leider sagen, einfallslos, unpassend zur Musik auf jeden Fall. Irgendwie, ja, du versuchst über Mimik irgendwie eine Bedeutung reinzubringen. Und vielleicht haben die sich dabei was gedacht, aber nee, sorry. Also für mich ein No-Go und von daher müssen leider hier die Scorpions stehen.
Also tut jetzt keinem so richtig weh, aber ist halt auch wirklich komplett belanglos, ne? Also stimmt schon. Ja. Also es wirkt auch so ein bisschen wie ein bisschen Geld gespart, ne? Oder was weiß ich irgendwie, wollten sie da irgendwie Queen referenzieren oder so? Ich habe keine Ahnung.
Aber selbst das haben Queen wesentlich besser gemacht. Also ja, selbst das, ich weiß, welches Artwork du meinst. Großartig, das finde ich geil von Queen.
Ja, aber das passt.
Ist
es ist ziemlich langsam.
Ikonisch. Scheiße, es ist scheiße.
Ja. Irgendwie.
Nicht gut gemacht.
Okay, mein zweites Lowlight ist auch wieder aus dem Black Metal. Wir sind bei Immortal mit Diabolical Full Moon Mysticism. Und ich muss zugeben, dass das vielleicht ein bisschen unfair ist. Aber warum habe ich das ja, hier?
Ich habe mich echt gewundert, weil ich finde das, ich will nicht sagen mega stark, aber das war immer für mich so ein Ding irgendwie, ja, geht schon klar, ne? Also ich finde das Artwork gar nicht so schlecht. Aber erzähl mal, warum?
Ja,
warum
also ich finde es halt ziemlich, ich fange mal vielleicht mit dem Positiven an. Also wir sehen halt die drei Musiker von Immortal, die stehen halt offensichtlich in so einem, ja, was ist das, so eine Burgruine oder sowas, ne? Also man, so vor so Mauern auf jeden Fall, mit so einem Fensterdurchlass auch, ne? Und, oder in so einer Ruine wahrscheinlich sogar eher, ne? Und Abath wird sein, steht in der Mitte und spuckt Feuer gerade so nach links oben Richtung,
Ich würde ja sagen, das ist in Duisburg, da war ich auch schon, hab Bier getrunken. Keine Ahnung.
Ja, die anderen beiden, Kollegen, die sind nicht wirklich zu erkennen. Also vorne rechts sieht man vermutlich Demonas, würde ich mal annehmen, dass der das ist. Aber auch mehr so nur ein Schatten von ihm. Und dann und das ist jetzt das, was ich daran so cringy finde. Und seien wir ehrlich, Immortal haben einiges an cringy Artworks hingelegt, ne? Also
ja, ganz andere Sachen.
Und ich finde, die geben mir schon so ein paar Sachen irgendwie, die diese später halt auch irgendwie falsch machen. So, warum zur Hölle hockt der da und kackt auf dem Boden? Kannst du mir das erklären? Also, das ist
Ach, das hätte ich jetzt gar nicht so gesehen. Ich meine, ich würde da gerne drauf einsteigen, aber dafür fehlt dann der zweite Fuß irgendwie.
Ja, natürlich sieht das nicht primär so aus, als würde der da hinscheißen.
Ja, aber das ist ein Extrem. Also, radier den mal aus und der wird vielleicht auch noch stehen irgendwie. Findest du das?
Ja, tut er aber nicht. Und ich finde dadurch, also allein schon diese Pose von ihm macht mir die ganze Sache so unangenehm irgendwie. Ich weiß nicht, das sieht so aus, als würde er irgendwie gerade an seiner Kamera den Film nachdrehen. Also aufs nächste Bild drehen.
Ja, fuck, du hast einfach recht so. Ich habe da nie drüber nachgedacht, ne? Aber das macht mir gerade das Artwork auch komplett kaputt. Also das passt total nicht.
Das wirkt so
weltlich. Ich gebe dir ungern recht in so einer Sache, aber ja, da gehe ich mit.
Als würde der gerade bei seiner Analogkamera irgendwie gucken, ne? Oder noch schlimmer, gut, gab es damals noch nicht, aber bei einer Digitalkamera irgendwie, wie ist das letzte Foto geworden? Und ist dann von irgendeinem anderen Affen, der gerade mit seinem Handy, auch das gab es natürlich noch nicht, die Szene fotografiert hat, wie man gerade das Foto machen will. Das wirkt auf mich so wie so ein Metabild, weißt du? Als wenn einer dokumentieren wollte, wie die das, wie die Abath fotografieren.
Weißt du, was mich so extrem stört daran? Je mehr ich mir das gerade auch noch mal ansehe. Also, du hast vollkommen recht. Das ist wirklich nur er, ne? Der da nicht reinpasst irgendwie. Und auch mit dem Knie. Das dann irgendwie
warum
so
kniet
aussieht,
der so
ein gigantischer Schwanz oder so.
Ja, ne? Genau.
So, keine Ahnung. Aber das ist einfach total deplatziert, ne?
Also
das passt da voll nicht rein. Ja, da hast du recht.
Das wirkt auf mich so, als wenn die noch nicht fertig.
Ich dachte, was hast du mit dem Artwork? Ich fand das cool, aber nee, jetzt kann ich das nie wieder mit den gleichen Augen sehen. Scheiße.
Also, wie gesagt, das wirkt auf mich so, als wären die einfach noch nicht bereit. Das wäre Demonas noch nicht so hundertprozentig in Pose. Und ich weiß nicht, wer der Dritte da ist auf dem Album, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, als wenn der wirklich gerade, keine Ahnung, sich den Schuh zubindet noch oder so. Also, irgendwas macht der ja da offensichtlich. Der kniet da und ja, guckt irgendwie auch nicht wirklich nach vorne.
Ja, das Foto wird ja jetzt auch nicht mit Unbedacht geschossen worden sein, aber das passt halt ästhetisch halt nicht rein. Er kniet da halt einfach, ne?
Ja, und dann hast du so diesen feuerspuckenden Abath, der aber für sich jetzt auch nicht die allerbeste Figur macht, ehrlich gesagt. Also
doch,
dieser,
komm,
der linke Arm da hinten so. Bild. Der linke Arm, den er so seltsam nach hinten wegstreckt, so, also so, ja, ist jetzt ja, nicht so gut. Super furchtbar.
Dann,
ja, dann siehst du noch irgendwie das T-Shirt, was er da anhat, das irgendwie so beleuchtet wird. Das, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ey. Also,
sieht schlechter aus, wenn ich scharf gegessen habe, ey, ganz ehrlich, ey. Das finde ich noch das geringste Problem. Aber die Feuerspeipose macht er gut, finde ich.
Das ja, ich finde sie extrem übertrieben. Und vor allen Dingen, weißt du, was ich am allerschlimmsten daran eigentlich finde?
Ob du das machen musst, ist ja eine Sache, aber er macht's. Und ist er es, weiß ich nicht. Vielleicht haben die auch jemanden engagiert. Der steht da jetzt so, aber...
Aber unabhängig davon, warum überhaupt so eine dumme Zirkusnummer auf einem Black-Metal-Album? Also ernsthaft Feuer spucken, also bitte. Also ehrlich, was ist als nächstes? Jonglierter? Also das ist so... Oh, das passt für mich überhaupt nicht. Also,
was ist jetzt besser? Irgendein Pentagramm wieder? Oder was findest du cooler?
Nein, gar nichts. Aber doch nicht Feuersprung. Das ist eine Zirkusnummer.
Ja, ist eine Zirkusnummer. Aber hast du die Eier dazu machen? Ich nicht. Also.
Ja, aber okay, gut.
Nee, also mach ich nicht.
Ja, okay. Unter dem
Gesichtspunkt hast du schon sehr viel Geld für geben.
Unter dem Gesichtspunkt hast du natürlich recht. So, und jetzt pack das Ganze nochmal im Kontext mit diesem hier Call of the Wintermoon Video, was von der Platte hier ist, wo die so richtig
und
peinlich.
Bitte nochmal bedenken, die kaschieren ja auch nicht, dass das eine Feuerspucknummer ist. Die tun nicht
nein,
so,
nein,
als ob wie ein
Rachefeuer. Der hat ja die Fackel in der Hand,
ganz
offensichtlich.
Die Fackel und macht halt diese Performance. Und daran finde ich halt nichts Falsches. Wäre das jetzt auf einer Mittelalterplatte falsch? Und
für mich passt
das nicht. Für sich haben Immortal immer gesagt, die machen auch irgendwie kein Black Metal, sondern irgendwie ihren
Black Metal. Ja.
Was weiß ich? So, das ist auch scheißegal, ne? Aber das finde ich gar nicht schlimm. Also du sagst irgendwie so, darf da jetzt kein Feuerspucker drauf sein, der noch, also viel schlimmer fände ich es jetzt so, wenn er so tun würde, er wäre ein Drache. Ja, da könntest du so ein bisschen über die Lächerlichkeit reden, ein bisschen Fiktion, aber das finde ich einfach authentisch und cool.
Ja, um nochmal zum Anfang meiner Kritik zurückzukommen, ich gebe zu, dass es einige Dinge gibt, die auch ganz gelungen sind. Wie gesagt, den Hintergrund finde ich ganz gelungen, insgesamt die Farbgebung und auch, dass man insbesondere Demon das nur so schattenmäßig sieht. Das sind alles Pluspunkte. Der hockende dritte Mann, ne, der da irgendwie rumkniet, ist auf jeden Fall eine ultra peinliche Nummer, die da gar nicht ins Bild reinpasst. Und also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Also ich finde, eine artistische Aufführung auf einem Black-Metal-Cover, das reißt mich einfach raus. Also das ist so ein bisschen, nee, das passt für mich nicht. So, das, sorry.
Auch nicht bei so einem Diabolical Full Moon Mysticism?
Ja, aber ich
weiß ich nicht.
Aber da waren ernsthaft, es fehlen nur noch
Double-Bass-Sachen drauf. Also ich finde das jetzt nicht so uncool. Ich verstehe, was du meinst, so. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie dieser mysteriöse Black Metal. Das ist schon ziemlich auf die Schnauze, was die machen. Und also ist dir zugestanden, kannst ja so bewerten. Aber ich finde weder das Cover noch schlimm, außer bei dem, was du mir gesagt hast. Dafür ist das Cover für mich auf immer ein No-Go. Das ist echt die umfassendste Pose, die jemand haben kann. Ja. Links unten geschenkt. Aber davon abseits finde ich es nach wie vor okay bis cool.
Mich schreckt die Feuerspuck-Geschichte da komplett ab. Es fehlt wirklich nur noch, dass der in der linken Hand wirklich noch irgendwie die Flasche mit dem, was auch immer er da reinspuckt, das sind da irgendwie so Bärlaufsporen
oder so. Ne? Ich wünsche, ich hätte die Eier dazu machen. Also habe ich nicht.
Naja, also,
mal zu probieren.
Ach so, du? Das meinst du? Nein, weiß ich nicht. Ich
glaube,
ich habe sogar
Kunstform
mal gemacht.
So, das wird ja nicht hergehalten. Der tut ja nicht so, als ob der jetzt der Drache wäre, der Feuerspuckt.
Ja, ich glaube, ich habe es sogar mal gemacht tatsächlich. Ich habe es mal gemacht. Diese Bärlappsporen, die du da nimmst, das ist ja so ein Pulver im Prinzip. Da nimmst du halt im Mund und pustest das da rein.
Nicht
ne? Ja.
Ich werde es einfach nicht machen.
Aber das fehlt nur noch, dass das da unten irgendwie steht. Oder so ein Feuerlöscher in der Ecke wird noch fehlen bei Immortal. Das wird das Bild wirklich perfekt machen. Komm, so.
Das haben sie jetzt nicht reingebracht.
Nein, natürlich nicht, aber so.
Wie gesagt, ich kann absolut die Kritik an dem Bandmitglied verstehen unten links, aber. Darüber hinaus habe ich an den Cover nichts auszusetzen. Aber gut, okay,
aber,
das ist persönlicher Geschmack.
Genau, ist Geschmack. Aber Call to Action, lasst uns doch mal wissen, was ihr davon haltet. Seid ihr da mehr Team Hoshi oder mehr Team Mattes? Schreibt doch mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren.
Ja, Team Mattes, ich habe jetzt auch nicht gesagt, das ist der geilste Artwork
aller Zeiten. Ich
finde es halt nicht so schlimm. Ich finde es so, okay, ja, das finde ich, kannst du machen. So, warum nicht?
Ja, lass die Hörer mitreden. Lass die auch ihre Meinung dazu sagen. Okay, gut, aber sind wir damit auch durch? Dein letztes Top-Album für heute, welches hast du da rausgesucht? Also Artwork, nicht Album.
Ja, der heilige Säufer. Ach nee.
Der heilige Säufer.
Der heilige Täufer. Der Holy Diver. Ne?
Ja, Taucher. Artwork, ne? Säufer, ja. Taucher, Täufer. Ja, mach schon, mal.
Ne?
Ja, mach mal. Erzähl mal erstmal.
Ich finde, das ist ja eins der bekanntesten so Cover-Artworks, die du so kennst, so aus dem Hardrock-Metal-Bereich heraus. Das Wort fällt hier öfter ikonisch, ne? Aber ich glaube, selten trifft es auf einem Artwork zu wie das.
Also, definitiv.
Das hat jeder schon mal gesehen, der auf irgendeinem Metal-Festival war. Und wenn es dann irgendwie ein Kuttencover hinten war. Ne? Und wir kommen mal kurz auf das Bild zu sprechen. Erstmal, bevor wir da auf die Bedeutung eingehen, zeigt eine relativ dramatische Szene, kann man dazu sagen. Ne? So ein böses, dämonisches Wesen. Übrigens bekannt als Murray, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist das Maskottchen der Band, ne? Den du so kennst, so von diversen Dio-Artworks her. Und der steht halt in so etwas stürmischen, düsteren Szenario und peitscht einen Ketten gefesselten Priester ins Meer. So, die Szene ist von dunklen Wolken, aufgehütem Wasser umgeben. Und es wirkt jetzt auch nicht so unbedrohlich. Also im Vergleich zu so anderen Sachen, die wir heute auch schon besprochen haben, es ist für diese comichafte Art, die es zeigt, doch schon erschreckend dramatisch und bedrohlich insgesamt. Und das Bild selber, klar, ein bisschen provokant, es ist mehrdeutig. Und ich finde viel interessanter so diese verschiedenen Interpretationsebenen, auf die man gehen kann.
Okay.
Aber erstmal so erster Eindruck von dir. Ist das auch so ein Ding, was du auf dem Schirm hättest, so als geiles Cover-Artwork oder so gar nicht deins?
Ich meine, also das ist bei dem Artwork tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es halt so, weil es halt so weltbekannt ist, ne, und halt eben auch, ich würde sagen, es ist auch vermutlich das Dio-Artwork schlechthin, ne? Mhm.
Vielleicht, ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich hatte es mal als Poster tatsächlich eine ganze Zeit in meiner alten Wohnung hängen. Also gefällt mir auf jeden Fall. Ich finde, der Priester, der verliert ja noch irgendwie so seine Brille, ne? So, und das macht das Ganze irgendwie so sehr real irgendwie, ne? So diese scheiß Brille.
Was ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du da folgen kannst, oder wenn du es dir mal anguckst. Ich fand, von der Gesichtsmimik her hatte der Priester immer für mich so eine leichte Ähnlichkeit sogar mit Ronnie James selber. Aber echt? Gut. Ja, irgendwie, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass
du sagtest gerade, dieser Dämon, der da so hinter den Bergen irgendwie steht, der peitscht den so ins Wasser. Hm. Was das angeht, bin ich mir nie so richtig sicher gewesen, weil irgendwie der hat ja die Kette um den Arm gewickelt und die ist aber offensichtlich ja gerade erst irgendwie gerissen. Die scheint ja irgendwie verbunden gewesen zu sein mit dem Priester, der da so gekettet ist.
Auch interessant. Ja. Da bin ich gar nicht drauf gekommen.
Also man sieht ganz eindeutig, dass sowohl die Kette, die der Dämon hat, ein kaputtes Glied als letztes hat und das, was an dem Priester da so nach oben ragt, ist halt auch ein zerrissenes Kettenglied. Und aber das macht halt überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, was hat er gemacht? Ja, oder er hat ihn halt irgendwie da so reingeschleudert oder so, keine Ahnung. Aber ne, also diese Kette, die war mir schon immer irgendwie ein Rätsel. So, die habe ich noch nicht so verstanden.
Cool auf jeden Fall. Da bin ich jetzt gar nicht so drauf gekommen, ob es so naheliegend ist irgendwie. Ne? Aber um mal so ein bisschen auszuholen, warum ist das so interessant, das Bild, ne? So mehrdeutig. Ich finde einmal, du hast einmal dieses Bild des gefesselten, geworfenen Priesters als so eine Umkehrung von religiösen Symbolen und vielleicht auch Konventionen, kann man so verstehen. gerade so im Heavy Metal werden ja so religiöse Themen gerne mal so ein bisschen subversiv behandelt und das Cover könnte dementsprechend so ein bisschen als Kritik oder Kommentar zur organisierten Religion stehen, finde ich, zum einen. Zum anderen, ja, es zeigt so ein bisschen so die Ambivalenz, ne, von Gut und Böse. Du hast auf den ersten Blick so dieses, weiß ich nicht, dämonische Wesen, ne, das vollzieht gerade halt so eine böse Tat, will irgendeinem Priester irgendwas vermeintlich. Ich weiß nicht, ich glaube, Ronnie James hatte auch in Interviews dazu mal was gesagt. Er ist sich gar nicht so wirklich darum im Klaren, ob das so sicher ist, ob dieser Dämon der Böse ist, vielleicht, ne?
Vielleicht ist das ja vielleicht Priester, gerade rettet. Ne?
Oder? Nee, nicht weil er ihn rettet, aber ist der Priester vielleicht der Böse in der ganzen Geschichte? Ne? So wäre es der Bösewicht bei der ganzen
Geschichte. Ach so, ja, okay, könntest du recht sagen.
Ja, ja, ich meine, da könntest du nur so auf Themen kommen, über die wollen wir hier nicht sprechen, das ist auch nicht der Podcast dafür, aber du weißt, was ich meine halt. Ne? So, der Dämon muss nicht der Böse in der Geschichte sein. Und zum anderen, es kann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es kommt so an, so Rebellion, Ablehnung von Autoritäten vielleicht, ne? Mhm. So, es ist ja mit Musik, dem Punk ja einher, so, da kommen wir ja alle irgendwie aus der Richtung und gerade so mit diesem symbolischen Murray als Verkörperung dieser rebellischen Natur, so Dio zu seiner Zeit vielleicht auch Musik gemacht, die du ja schon als sehr hart empfunden hast. Ich meine, wir haben eine andere Kategorisierung von hart, weil wir auch ganz andere Musik hören, aber so, das ist schon so die Antithese zur Popmusik, so ein bisschen, ne? Was er gemacht hat. Und ja. Das vielleicht auch noch. Diese drei Punkte wollte ich mal so ein bisschen voranbringen, aber geil, wie gesagt, mit der zerrissenen Kette bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja, cool. Ja. Aber ich mag es total, es ist schön gezeichnet, es ja, ist toll. Und
ich meine, das Album ist halt einfach auch bockstark und das passt einfach super gut zusammen. Und ja, natürlich, ich meine, irgendwie so der Titeltrack Holy Diver, ne, das Album heißt so, der Titeltrack heißt so, und dann ja, dann hast du halt eben diesen ersoffenen Priester da, das ist schon irgendwie ja, schon fies, auf eine gewisse Art, so, ne? Und dann, ich meine, gut, da will ich jetzt gar nicht so lange drüber reden, aber ein bisschen zu viel geraucht hat der auch damals, ne, der Ronnie. Also ich meine, jetzt nicht nur dieses Bild, guck dir auch die Lyrics an zum Titeltrack, ne? Ich sag nur Ride the Tiger, ne? Also, wow. Das ist schon alles echt ein bisschen verrückt, so. Aber da, diesen Wahnsinn, finde ich, drückt es auch ganz gut aus. Ich finde, das ist, ja, es ist cool. Und es ist ein absoluter Klassiker auch, ne? Also in einer, unter den Metal-Art.
Ja, da habe ich halt so ein Ding gewählt, das ist sehr populär. Aber eins wollte ich so reinnehmen, so eins der ganz populären Sachen. Und da ist mir ja, das so ja, sofort in den Sinn gekommen, weil es eins so der ersten Metal-Cover-Artworks waren, die mich auch so richtig gefasst haben, wo ich so eingetaucht bin. Und es war mir ein bisschen wichtig, das mal zu besprechen. Ja, ich finde es cool. Ja. Und ja. Das war dann mein nicht
dein Platz Holy drei. Diver.
Wir ranken ja nicht mehr, aber ja, ich fand's super.
Ja. Ja, wie gesagt, auch hier wieder vielleicht gibt uns mal Interpretation, nicht nur zu diesem, auch zu den anderen Artworks, die wir besprochen haben, aber hier würde es mich auch gerade interessieren, so was hat das mit dieser Kette auf sich? Zerreißt die gerade? Ich weiß es nicht. Oder ist die gerade zerrissen? Ich habe keine Ahnung. Schaut's euch an und lasst es uns wissen. Ja, dann kommen wir zu meinem letzten Top, würde ich sagen. Hier bin ich, ja, das Artwork selber, ich will reden über die Puritanical Euphoric Misanthropia von Dimmu Borgir. Kann man auch,
spannend.
Ja, man kann, glaube ich, auch hier anderer Meinung sein, das für nicht so besonders gelungen halten. Ich finde, das ist, also mal davon ab, dass das die Platte ist, mit der ich bei Dimmu Borgir halt eingestiegen bin und ich einfach stundenlang dieses Artwork gesehen habe. Ich finde es ganz interessant, es gibt davon so viele verschiedene Versionen von diesem, also nicht wirklich Versionen, okay, aber es wird halt so hart zensiert. Ne?
Beziehst du dich konkret genau? Also was Bitte? Ist jetzt das, was für dich so geil ist irgendwie?
also erstmal kurz die Beschreibung vielleicht. Wir sehen das Dimmu Borgir-typische Pentagramm, dieses sehr verschlungene, sehr filigrane Pentagramm, was die später auf der nächsten Platte auch als einziges praktisch auf dem Cover-Artwork hatten. Und im Vordergrund sehen wir eine nackte Frau, die irgendwie in Stacheldraht eingewickelt ist. Wir sehen ein bisschen Bluttropfen da. Und das hat halt, das war schon noch mal eine kleine Kontroverse damals. Da kann ich mich nur sehr gut dran erinnern, als das Ding rausgekommen ist. Es gab, meine ich, noch eine Version, wo ihr, glaube ich, der Kopf und Arme und Beine fehlten, was dann halt die ganze Sache noch ein bisschen blutiger macht. Die habe ich jetzt hier nicht vor mir.
Ja, das ist das, was ich jetzt so per se kenne, aber
ja, also die etwas minimal entschärfte Version ist halt die, wo sie zumindest nicht verstümmelt ist, ne? Die Frau, aber trotzdem ist sie immer noch in Stacheldraht gewickelt und offensichtlich, ich weiß nicht, gekreuzigt oder sonst irgendwas, kein Plan. Man sieht halt nicht, wo die Extremitäten hingehen und sie ist halt splitterfasernackt und wenn ihr danach sucht nach dem Cover-Artwork, dann findet ihr auch immer nur die Version mit Zensiertbalken vor den Nippeln. So, das, also nein, du findest auch die andere auch relativ schnell, aber überall hier, Amazon und so, die haben immer nur diese scheiß Zensiertbalken davor. Echt? Das ist
ich bin gerade bei Amazon. Super häufig.
Haben die da auch? Haben die da ohne? Okay, also ich war in der Google-Bildersuche. Ich habe gefühlt mehr zensiert Balken als alles andere gesehen. Aber das zeigt auch so ein bisschen so die, die vielleicht jetzt nicht riesige, aber doch damals vorhandene Kontroverse. Also da hat man, das war schon ein Ding. So,
warum gefällt dir das jetzt gut?
Erstmal. Weil ich das so provokant und brutal finde. Okay. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde, es passt so gut zu der Musik, die da drauf gemacht wird. Es ist unfassbar brutal. Es ist unfassbar provokant. Es hat diese strange Sexiness da drin, die total verboten ist natürlich irgendwie, weil sie von so einer Brutalität irgendwie überdeckt wird. Und ja, ein absolut dieses Cover-Artwork, ne, finde ich, provoziert auf so vielen Ebenen, da können andere lange, lange nicht mithalten. Ja. Häng das mal irgendwie bei Tante Erna im Kaffeekränzchen. Ja, hol das mal raus und zeig das mal.
Verstehe ich total.
So, das ist auf.
Ja. Aber auch.
Also, es ist, so nicht, bisschen, ist nicht besonders schön oder so.
Ja, um dir ein bisschen beizuspringen. Aber also, ich kann da schon einen ästhetischen Grund drin finden. Ich. Ja, ich bin jetzt auch nicht erschrocken davon. Ich finde das schon ganz okay. Und ich mag auch nackte Haut, wenn es gut gemacht ist. Und hier ist es gar nicht schlecht gemacht. Also ich finde es auch gar nicht ein misslungenes Cover-Artwork oder so. So gerade so in ihrer Kontroverse, die sie da darstellen, mit diesem Stacheldraht, so ein bisschen dieses Jesus-Leiden vielleicht mit ausgedrückt. Jetzt sagt ja auch was aus, ne? Ist ja wieder so eine Umkehrung christlicher Werte, soll was aussagen, aber gar nicht auf so einer künstlerischen Ebene. Gut, auf der anderen Seite stehen wir natürlich, hat sich eine Künstlerin oder ist es nur eine Zeichnung, ich weiß nicht, dann dafür.
Das sieht schon sehr fotorealistisch aus. Finde ich auch,
dass da ein Foto drauf wusst, vielleicht dafür hergegeben und dann finde ich das doch okay, ne? Wenn du damit was ausdrücken willst und ästhetisch finde ich es auch. Also geht es gar nicht mal auf so eine perverse Ebene, sondern wie du halt sagst, es ist einfach insgesamt ein schöner Körper, der wieder so eine Kontroverse zu dieser Gewalt darstellt. Die da steht, ne? Du hast diesen Stacheldraht, der sich da eindrückt, diese Blutszenen, aber trotzdem hat es irgendwie so ein bisschen was Ästhetisches. Jetzt nix unter uns, ne? Wir sind ja nur wir zwei, die diesen Podcast hören, der sich jetzt hier einen runterholen würde, aber das ist schon irgendwie, da kann ich schon noch mit meinem Verständnis von Kunst einherbringen. Ja, so gerade so ein bisschen dieser erotischeren Ebene und damit spielen einfach, ne, auf diesen
Also rein auf so einer künstlerischen Ebene gibt es sicherlich bessere, ne, also gar keine Frage.
Ja, das ist kein Meilenstein oder so, ne, da reden wir ja nicht.
Aber ich finde, das ist ein Beispiel dafür, dass selbst damals, also für mich waren Dimmu Borgir da, das war so der Beginn ihrer absoluten Top-Leistung.
Ja, für dich das beste Album, hast du mal gesagt, glaube ich, ne?
Ja, ist auch immer noch, ja. Ich hatte in der Folge mit Stefan ja, glaube ich, auch nochmal betont, als wir über Dimmu geredet hatten. Und Und dann dieses extrem kontroverse Ding, was eben durch seinen Realismus, ne, weißt du, wenn du das hier im Comic-Stil machen würdest, wäre es lächerlich. Das kannst du ja nicht bringen. Das, also da musst du ein fotorealistisches Motiv dann wählen, ne? Und deswegen, das packt mich irgendwie bis heute. Und vor allen Dingen ist es halt auch unverwechselbar, ne? Mhm. Du siehst das und ne, selbst für so eine Band aus der zweiten Reihe wie Dimmu Borgir, die jetzt, da muss man schon wirklich
mehr. Also ich springe da auf jeden Fall beiseite und sage, das ist für mich auch ein sehr gutes Plattenartwork. Ich finde es auch gelungen, ich mag's. Ja. Aus anderen Gründen vielleicht, aber ja, keine Frage. Also ich gehe damit.
Ja. Und wie gesagt, ne, wenn ich morgen nochmal durch meinen Schrank gehe, dann fallen mir 10 in die Hand, wo ich denke, scheiße, hätte ich das genommen. Ne? Weil man muss ja jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ich hatte nachher eine Heidenfreude daran, mir die Flops rauszusuchen. Die Tops zu finden ist immer so ein, es gibt halt sehr viele sehr gute Artworks. Ne? Ich meine, nimm fast jedes von Amon Amarth.
Aber ich, ist super. Ich finde auch ehrlich so, ne? Gesagt, also es gibt wesentlich mehr beschissenere Artworks als beschissene Platten. Weil spielen können sie irgendwie alle.
Ja, ja, also okay, das
stimmt. Da findest du eher so Stoff drin. Das fällt mir leichter, über ein Artwork herzuziehen. Ist da auch nichts gegen Künstler per se, aber manchmal ist es ja auch so gewollt. Keine Ahnung.
Genau, also wie gesagt, nochmal ganz kurz abschließend und ich finde es halt auch cool, dass es eben damals, weil es so angeeckt ist und eben die richtig schlimme Hardcore-Version, die so extrem blutig ist, die findest du auch nicht so richtig gut im Internet. Also auf meiner CD-Version ist die auch nicht drauf, da ist die ich hier vor mir habe, wo sie noch Arme und Beine hat. Ich weiß nicht, wo die, Splatter-Version herkommt. Ja, ich weiß nicht, wo die herkommt.
Achso, ich dachte, du wusstest nicht mehr, wo du die vergraben hast.
Achso, nee. Es kann sein, jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, dass die irgendwie innen drin war von dem Booklet. Ich habe es natürlich jetzt blöderweise nicht geholt. Ja, ich hab's nicht geholt. Hätte ich mal machen sollen. Es kann sein, dass die innen abgedruckt war. Ja. Genau, ja. Fand ich auf jeden Fall damals cool. Finde ich auch immer noch cool. Ist gut gealtert, finde ich. Okay. Kann man machen. So, kommen wir zu deiner letzten Peinlichkeit jetzt. Ne?
Ich denke, wir haben 3 gute Platten von meiner Seite aus besprochen. Da müssen wir jetzt zu meiner letzten Schandtat kommen.
Genau. Ja,
Pantera, es tut mir sehr leid.
Das ist übrigens, ne, bevor du jetzt sagst, ganz ehrlich, ne, das ist aber schon nah dran.
Ja, ja, Therion, das ist nicht so viel, also. Da habe ich auch wieder... Da habe ich echt das Gold ausgegraben, finde ich. Also die und Sirion, die könnten unangefochten, glaube ich, auf jeder Liste stehen von schlechten Plattencovern.
Ist auch, also das ist übrigens auch zusammen mit der Sirion eigentlich in jeder dieser Listen, die du im Internet findest, wenn du nach Worst Metal Covers, ne,
ja,
findest du
immer die beiden. Nicht. So, ne? Ich meine, das ist halt schon mega schlecht gemacht. Aber klären wir die Hörer doch mal kurz auf für diejenigen, die jetzt gerade nicht das Internet bei der Hand haben und googeln können und einfach nur einen Podcast hören.
Pantera Metal Magic.
Also da fällt mir nichts mehr zu ein. Ne? Du hast halt diese stilisierte, cartoonartige Darstellung von so einem Panther. Man muss auch sagen, erstmal, bevor ich jetzt weiter aushole, da war eine Zeit von Pantera, da wussten die noch nicht, dass die Groove Metal spielen wollen. Da waren die so im Hair-Metal-Bereich irgendwie unterwegs und das reicht dem Bereich nicht mal zur Ehre. Also ich weiß nicht, was das war, aber das war nicht gut, ne? Was die gemacht haben. Gibt dann noch so, also ich kenne jetzt auch nur YouTube-Videos aus der Zeit mit irgendwelchen Aufnahmen von den Platten. Nee, ach komm, nee, das ist nicht meins, das ist nicht gut gemacht.
Ja. Genau, also nochmal kurz die Beschreibung, wir sehen diesen komischen Panther, der grinst, der hat aber auch einen Menschenkörper, so einen völlig muskulösen Menschenkörper, macht dann mit der linken Hand irgendwie so eine kaputte Pommesgabel, auch nicht richtig, streckt den Daumen dabei raus, hat in der anderen Hand irgendwie so eine Art Messer. Wär,
ne? aber auch Farben auf dem Cover, ne? Die sind so grell, so
die auffällig. Die Farbgebung ist eine Katastrophe.
Du hast einschließlich orange, pink, blau, die Farbwahl, ne? Total unharmonisch.
Es sieht aus wie eine Kinderzeichnung, und zwar alles. Das sieht aus, als hätte das irgendwie ein 12-Jähriger gemalt, so ein bisschen, in der Pause.
Das ist einfach kitschig, trifft es nicht mal. Kitschig wäre ja noch irgendwie gewollt und ist irgendwie eine Aussage hinter. Ne? Es ist lächerlich, grotesk. besonders im Vergleich zu den ernsthaften, düsteren Designs,
grotesk
trifft, so Generellas oder bei Pantera später, ne, überhaupt kein Vergleich, dass das ansatzweise die gleiche Band sein soll. Und ich kann ja ehrlich gesagt...
Ja, die solche ikonischen Cover gemacht haben wie Vulgar Display of Power, ne? Was, was du wirklich null hiermit vergleichen kannst, ne? So, das Cover von Vulgar Display of Power ist einfach geil, so, ne? In seiner Schlichtheit und seiner Brutalität.
Würde ich auch
und dann guckst du dir das hier an und.
Steht halt für sich, ist es halt zeitlos, ne? Zeitlose Gewalt, die gezeigt wird.
Ja.
Aber hier, du hast einfach, es wirkt nicht nur extrem veraltet, du hast schlecht gewählte Farben. Die Design-Ästhetik, die ist komplett für den Arsch, ne? Also, ich habe keine Ahnung. Entweder war das gewollt schlecht gemacht, was anderes kann ich mir ehrlich gesagt dazu nicht vorstellen. Also, muss ich ehrlich sagen, wenn das nicht gewollt so war und das würde eher auf eine Punkplatte passen und das hätte eher mehr mit dem gemein, was Pantera später gemacht haben. Weil die Musik, die war, ich will nicht sagen anbiedernd, aber wesentlich gefälliger als das, was später kam und auch nicht gut meinem Geschmack nach. Tut mir leid für jeden Fan der Frühphase der Band, aber nee, das ist nichts. Ist auch nicht ohne Grund, wird es nirgendwo genannt, irgendwo aufgeführt. Du hast kein frühes Album von Pantera, die in dem Bereich irgendwie eine Rolle spielen. Nee, sorry, also das ist nix, ein Satz mit X und das Cover ist auf jeden Fall für mich ein absoluter Abgesang auf das,
also das, auf das Spiel
den auf Geschmack jeden Fall per se. Sorry, now.
Ja, also das spielt auf jeden Fall in einer ähnlichen Liga wie Therion, also definitiv. Das ist komplett unterirdisch, gruselig, dumm, du hast grotesk
gesagt. Ja, Volker, sie sind raus, so ungefähr, ne? Komm.
Das furchtbar.
Ja. Was hast du uns immer mitgebracht?
Furchtbar. Ja. Apropos furchtbar. Mein letztes ist Satyricon. Ich bin Black Metal lastig heute. Ne? Ich hatte Marduk, Dimmu, Immortal, Satyricon. Jetzt haben wir auch noch, ja gut, im weitesten Sinne könnte man Therion vielleicht auch noch da reinzählen. Ja, Satyricon Deep Calleth Upon Deep. Die Platte von 2017. Ich habe sie damals heiß erwartet und weil die hatten ja davor ihre Black'n'Roll-Phase und dann kamen die mit der Platte irgendwie raus und haben gefühlt erstmal musikalisch komplett abgekackt. Es soll jetzt hier nicht so das Hauptthema sein, aber ich fand die
das jetzt nicht, aber ich fand
und dann
jetzt
dieses
großartig. Also ja, verstehe ich.
Ja, okay, langweilig ist das falsche Wort. Ich habe es ehrlich gesagt
nicht. Also gehört, deswegen sage ich so, verstehe ich. Ne? Also ja, dann ist das die Definition von langweilig. Ja.
Und dann noch dieses fürchterliche Cover-Artwork. Was sehen wir? Wir sehen eine Bleistiftzeichnung oder Kohlezeichnung, würde ich sagen, und einen wirklich richtig beschissenen toten Kopf, der irgendwie in so einem angedeuteten Kuss mit einem nicht toten Kopf, also keine Ahnung, was, also irgendwie männlich, weiblich, keine Ahnung, auf jeden Fall lange Haare offenbar. Und also es ist eine...
Androgyn.
Bitte? Ja, spielt auch vollkommen keine Rolle. Also es ist irgendwie so ein angedeuteter, nicht vollendeter Kuss. Und also es sieht einfach nur vollkommen bekloppt aus. Also die Zeichnung sieht richtig scheiße aus. Und vor allem, wenn man jetzt auch noch weiß, dass das eine Zeichnung von Edvard Munch ist, also der Typ, der den Schrei gemacht hat. Ne? Und das ist irgendeine, also hier die Wikipedia sagt, Artwork comes from an obscure illustration.
Ja.
Und das ist es.
Aber findest du das so schlecht?
Und also ich finde das wirklich.
Motiv auf vielen Ebenen.
Ich finde das ganz furchtbar.
Also ich finde teilweise das Motiv besser als die Platte.
Echt?
Muss ich ehrlich sagen.
Boah, ich finde das ganz schlimm. Also ich weiß nicht, ich finde es. Also erstmal finde ich die Umsetzung gruselig. Also das ist so schlecht gemalt.
Ist ja nicht gemalt, das ist eine Skizze.
Boah, ey, das ist etwa nicht.
Einfach.
Oder eine gezeichnet ist. Ja, ich finde es ganz schlimm. Also. Dann erstmal, also es hat halt keine Farben, es ist halt nur schwarz-weiß. Okay, gut, sei es drum. Dann hat es riesige weiße Flächen, also es füllt auch wirklich halt nicht den Raum, den es zur Verfügung hat, aus. Ist okay, ist halt eine Zeichnung. Ne? Und dann dieser Totenkopf, der sieht einfach nur dumm aus.
Sehr,
also
ich weiß nicht, beängstigend ist das falsche Wort. Es schafft so ein Gefühl in mir. Also ich finde ihn gar nicht so schlecht. Also Es ist nicht das großartigste Artwork, was ich je gesehen habe, aber ich muss sagen, irgendwie spricht mich diese Zeichnung an, gerade so im Kontrast zu diesen dunklen, total in Nuancen gehaltenen Schal unten, ne, der so richtig detailverliebt ist, ne, so diese schraffierten Gesichter teilweise, ne? Das, weiß ich nicht, das steht so einen krassen Kontrast irgendwie.
Ja, gut.
Das schwarze Haar, ein bisschen detailverliebter, bisschen wilder irgendwie. Ich weiß nicht, was es aussagen soll, aber.
Ich meine, will ich dir jetzt nicht kaputt machen, aber also ich finde das wirklich. Also, als ich das gesehen habe, ich war schockiert. Also, ich dachte wirklich, wollen die mich verarschen? Also, was für eine dumme Zeichnung, aber ey, gut, ist Geschmackssache.
Ja, also ich muss sagen,
so null
für
ab,
das ey. Album und dazu, selber, nee, weiß ich nicht. Auch ich habe es jetzt nicht oft gehört, ob das jetzt so zu der Musik passt, weiß ich nicht. Ich bewerte, glaube ich, jetzt zu sehr so die Zeichnung an und für sich und die finde ich nicht schlecht. Ne?
Also ich fand die Zeichnung, die hat mich schon abgeschreckt. Als ich die gesehen habe, dachte ich schon, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Und dann habe ich die Platte gehört und dachte, ach so, ja, jetzt weiß ich, warum man diese Zeichnung gewählt hat. Also insofern passt schon ganz gut zusammen. Irgendwie obskur.
Obskur finde ich und, gar nicht.
Aber okay. Dann sind die noch so ein bisschen als Hintergrund, die sind ja sowieso so mundig
ja,
verliebt.
Ja,
da haben ne? Also ne, norwegischer Maler halt. Ne? Und die haben ja jetzt auch irgendwie so eine Ausstellung gemacht, irgendwie Satyricon in Munch. Ne, in Oslo, ne, und die machen ja da sowieso so viel so ein Scheiß und das geht mir zu sehr in so eine Azi-Fazi-Richtung, das hasse ich. Das hasse ich
wie die Pest,
gerade wenn Black-Metal-Bands mit so einer Scheiße anfangen. Weil ich das so seltsam abgedreht und so null mehr mit dem, wo die herkommen, ey, das sind die... Das ist fucking Satyricon. Wieso machen die so eine Scheiße? Wieso rennen die auf irgendwelche Munch-Ausstellungen? Ich meine, die haben Nemesis die Wiener gemacht und.
Lass die Leute machen, was sie wollen.
Nee, fürchterlich. Finde ich. Nein, die sollen die Ausstellung anzünden, nicht mitveranstalten. So, weißt du, das ist Black Metal, das ist fucking Satyricon. Wieso fangen die auf einmal an, sich mit so High Society Bullshit wie Kunst auseinanderzusetzen? Ja, fuck it. Hasse ich wirklich.
Also verstehe ich jetzt nicht.
Ja, richtig übel, kann ich gar nicht mit. Weil ich diese Art von. Also ich habe nichts gegen Munch.
Nee, das wollte ne?
Also
ich
im Gegenteil,
nicht
ich habe auch nichts gegen hohe
so generell.
Gegen hohe bildende Kunst, aber das ist für mich die schlimme Variante von wir machen, ja, wir sind eine Black Metal Band, die mit Orchester spielt, was Dimmu Borgir zugegebenermaßen.
Per se mit, also total. Und finde ich nicht schlimm. Mache ich ja auch. Aber. Sich dann darüber aufzuregen, eine Band dann irgendwie ein bisschen was Populäreres macht, von der du.
Nein, nicht populär. Abgedrehter Arte-Scheiß. So, das ist das, was mich nervt. So, weißt du, wenn die irgendwie hergehen würden und mit irgendeinem super angesagten Hip-Hopper irgendwie was machen würden, dann hätte ich da mehr Verständnis für, als wenn die sich irgendwie ihren Rollkragenpullover anziehen und durch eine Scheißausstellung stolzieren.
Von dir noch keinem im
Rollkragen. So, das ist das, was mich so stört daran.
Das würde ja auch
nein,
noch
ja, oh, Satyr, oh, da guck aber ja, mal aktuelle Fotos.
Ja, kann er ja gerne machen. Oder so ja anziehen, wenn er will.
Ja klar, ist auch in Ordnung, aber mich schreckt es total ab, wenn so eine Band, die wirklich aus dem finstersten Black Metal Underground kommt, auf einmal in so einem abgedrehten Society-Kontext, also in so einem gesellschaftlich anerkannten Hochkultur-Kontext unterwegs ist.
Das schreckt mich vollkommen ab. Weiß ich nicht. Mann?
Naja, also erstmal, Norwegen hat ja sowieso eine andere Einstellung zum Thema Black Metal. Vielleicht ja, begünstigt das sowas auch. Also ich kann mir das irgendwie...
Munch, ne? Munch, glaube ich, ne?
Keine Ahnung, Munch, kein Plan. Ja, weiß ich nicht. Aber weißt du, so kennst du so diese abgedrehten Kunstkenner, diese Kunstkenner-Szene, die durch irgendwelche Galerien tippelt und sich vor irgendwelchen Scheiß stellt und das total geil findet und in dem Kontext
ja,
sehe ich hier gerade
das Satyricon
und das passt für mich
gehen,
einfach
damit
nicht zusammen.
Erstmal jemand nervt, sonst geht es mir per se nicht auf den Sack und zum Zweiten Naja, ich meine, wenn du dich wirklich dafür interessierst, irgendwie, warum sollst du nicht Metal-Alben? Ich meine, es gibt Metal-Alben über Herr der Ringe und hast du nicht gesehen? So, kannst du doch machen. Also, warum stoßen wir uns jetzt daran, dass jemand an Kunst oder ein kunsthistorisches Vorbild irgendwie für ein Plattencover nimmt, was man ja sehen kann, wie man will, aber dass du sagst so, daran stoße ich mich jetzt, aber weiß ich nicht, das finde ich so ein bisschen.
Nee, also. Sorry. Ja, okay, also wie gesagt, ich finde es, mich macht das irgendwie fertig. Das passt für mich nicht. Wenn ich mir angucke, wo die herkommen und wo die jetzt stehen, das macht mich dann irgendwie traurig. Und dieses Bild drückt es halt komplett aus für mich. So dieses, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, als eben dieses Azi-Fazi-Gehabe. Und das finde ich ganz schlimm. Also,
ist mir lieber als dann irgendwie so ein Next-CGI direkt halt in dem dann Bild wieder auf dem nächsten Mayhem-Album oder so, weil so geil an die.
Okay, das ist natürlich eine andere Qualität von Scheiße, so. Keine Frage.
Aber vielleicht hat das
so
damit dieses, ja was zu tun.
Weißt du, viele nehmen ja dazu.
Näher beschäftigt. Vielleicht hat das ja einen Grund, dass genau dieses Bild ausgewählt war. Vielleicht haben die ja darüber die Musik gemacht. Vielleicht hat das ja einen Grund, dass das. Also, ich finde, worauf ich nur hinaus will, warum wir so lange darüber reden, ist, ich finde das Bild erstmal okay. So. Keine Ahnung, ich mein Lieblingsbild kann man machen. Aber vielleicht hat es ja eine Aussage dahinter. Ich hatte bewusst versucht, so ein bisschen Bilder zu wählen, die keine Aussage haben können. Einfach so in ihrer, gut, erstmal außen vorgestellt mit den drei Farben da, aber das ist mir zu azi-fazi, ne? Wenn du sagst, da wollte ich damit was aussagen, weil ich drei Pinselstriche in die Landschaft male, aber ein schönes Gemälde von Munk oder Mansch oder wie auch immer, keine Ahnung, finde ich jetzt.
Ist ja nicht mal schön, das ist ja auch noch okay, das ist jetzt dann hart Geschmackssache, aber ich finde es halt auch irgendwie richtig
aber
schlecht.
Was ist denn, wenn das Album darum geht? Und, ist das ein falsch gewähltes Artwork dann, oder?
Nee, weiß ich nicht, aber so sehr habe ich mich halt mit dem Album auch nicht beschäftigt und finde ich, muss ich auch nicht. Also wenn mich das halt nicht anspricht, wenn ich das Artwork sehe und sage, boah, nee, nicht meins, dann höre ich die Musik, weil ich die Band eigentlich immer gut fand und denke bei der Musik auch, boah, nee, nicht meins, dann bin ich ja nicht in der Pflicht, mir das schön zu hören.
Auf jeden Fall
so,
nicht.
Weißt du? Also ich meine, klar, dann man kann natürlich sagen, sehr gut, dann hast du es halt nicht verstanden. Nee, habe ich auch nicht. Und in meinem Nichtverständnis dafür finde ich es furchtbar. So, also wenn du den Maßstab anlegst, dann kannst du das bei ganz, ganz vielen Sachen sagen. Ja, du musst das einfach nur richtig verstehen. So, ja, ist so. Bei den allermeisten Sachen ist das vermutlich auch so, weil Geschmack halt eben
außer
extrem
bei
persönlich ist. Und ich kann ja jetzt Ja, auch da, ne? Ich meine, je nachdem, wie jetzt drüber reden willst, so im Zeitkontext und Aussage und so, klar, da findest du mit Sicherheit auch irgendwie noch
da
was
kannst
Gutes
dran. Kannst
du aber
jetzt nicht sagen, dass dann irgendwie das Artwork der Bandfotografie dann den Zugang zur Platte nochmal neu eröffnet, aber das wäre etwas, was ich hier vielleicht sehen würde, ne? Ohne jetzt noch mega Zugang zu der Platte zu haben, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil wenn ich mir das Artwork so in Verbindung mit der Musik nochmal so vorstelle, wie ich es in Erinnerung habe, finde ich es gar nicht so misslungen. Es ist nicht das Schönste, was ich hier gesehen habe, es ist nicht das Schlimmste, es ist irgendwie eine Zeichnung von einem Künstler, mein Gott, vielleicht spielt es irgendwie eine Rolle, könnte ich mir gut vorstellen, aber gut, ist Geschmackssache.
Ja, kann gut sein, aber also ich glaube, was mich so ein bisschen nervt, ist auch, also die Wiki sagt zum Beispiel auch zu dem Stil des Albums, dass die irgendwie mehr Richtung Post-Rock auf der Platte gegangen sind und das ist genauso das glaube ich, was ich meine. So.
Ja gut, da haust du die Musik dann jetzt aber auch wieder zum Artwork rein. Das sollte jetzt zur Bewertung.
Ja klar. Aber ich finde, insofern passt es halt
vielleicht
gut zusammen.
Ist das dann genau so. Ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung. Es war jetzt nicht die härteste Platte, die ich jetzt von denen gehört hatte, in Erinnerung. Ich habe sie nicht oft gehört. Mir hat sie auch nicht sonderlich gut gefallen. Da muss ich auch dabei sagen. Ist jetzt nicht ein Album, was ich jetzt weiterempfehlen würde, um zum Einsteigen mit Satyricon. Ganz und gar nicht. Also eher so atypisch hatte ich es wahrgenommen. Ja. Keine Ahnung.
Okay. Aber ist ja auch vollkommen okay. Ich meine, wir hatten jetzt ein paar Mal hier irgendwie die Situation, wo wir da nicht so ganz einer Meinung waren. Voll ist vollkommen in Ordnung. Muss ja auch nicht. Ist ja eben auch Geschmack, ne? Mathis, bevor wir gleich zum Ende kommen, ne, ich habe noch so noch so zwei Sachen, da müssen wir jetzt wirklich nicht drüber reden, ne? Aber ich hatte noch überlegt für die Flops, ne? Einfach so pauschal zu schreiben, alles von Riot
Riot Wii.
Ich finde alle so Artworks von denen furchtbar.
Ich finde Riot großartig, aber ich finde das Maskottchen, was sie haben und wie sie es einbinden,
einfach. Ist so schrecklich.
Das ist für mich so absolut ungelogen. Das ist so
furchtbar.
Diese Robbe. Die eine gewisse Absicht haben, gerade heutzutage. Robbe. Die könnten locker Leute haben, die es besser machen können. Es hat eine gewisse Absicht, denke ich. Für nostalgische Gefühle, keine Ahnung. Es wird eine Absicht hinterstehen.
Aber auch, gerade wenn du dir die alten Platten anguckst, als die noch Riot hießen, es sieht die Plattencover so dumm aus.
Muss ich leider sagen.
Immer ja, da dumm ging aus. Mit. Ja, ganz schlimm.
Hatte ich dann, auch ein paar auf der Liste.
Und dann war
ich wollte aber jetzt nicht nur drei Riot-Platten heute besprechen.
Ja. Ich hatte die dann auch rausgenommen, weil ich glaube, wir hatten das schon mal drüber gesprochen, über irgendeins
der Artworks. Wir wollten mal eine Platte besprechen.
Egal.
Keine Ahnung, sie hat nicht gewonnen.
Haben wir nicht? Okay, das stimmt, ja, die war in irgendeinem Zeitgeist-Voting, ne, ja. Und dann hatte ich noch zwei, bei denen war ich unentschlossen, weil ich die erst hatte ich sie bei den Flops, dann dachte ich so, eigentlich ist es aber ganz geil, hab's zu den Tops geschoben, dann ach nee, doch nicht. Und das ist mir bei zwei Platten so gegangen. Und habe ich nachher gesagt, nee, wenn du unentschlossen bist, dann kannst du die nicht mehr reinpacken. Und das war zum einen Doro mit ihrem Solo-Debüt Doro. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, wo die so in so sehr gelb gehalten, eigentlich nur Doro zu sehen ist, so den einen Arm so nach oben gestreckt, so eine. Also wirklich auch vollkommen nichtssagend. So. Und das andere, das hast du mit Sicherheit vor Augen, wäre dann die zweite Immortal-Platte hier drin gewesen, nämlich Battles in the North. Die weiße Scheibe, weißt du? Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das genial oder furchtbar finde.
Das verstehe ich.
Ich bin total. Mir da echt nicht sicher.
Ich bin da auch sehr zwiegespalten. Manchmal feiere ich das, manchmal denke ich mir, was haben die sich da geraucht in dem Moment? Schwierig.
Ja. Ich bin mir da komplett unsicher. So, auf der einen Seite genial, so dieses, ne, nur auf wie die da im Schnee knien, ne? Und auf der anderen Seite denke ich mir so, fuck, das ist eine weiße Platte, eine weiße Black-Metal-Platte, Leute. So, ne? Ich bin mir wirklich komplett unsicher. Und deswegen habe ich sie halt auch nicht reingenommen. Aber die waren auf jeden Fall auch mal drin. Sowohl als Top als auch als Flop, beide.
Ja, kann ich verstehen.
Ja, gut. Sind wir durchgekommen. Tatsächlich war ja doch ganz schön viel. Ich dachte, eigentlich
gar nicht lange machen wollten. Ja.
Ja, wieder echt lange geworden. Ja gut, dann machen wir es nicht länger, als es sein muss. War lustig, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Ich glaube, wenn wir beide das nächste Mal zusammen sind, wird es Zeitgeist heißen.
Das ist das, was wir geplant hatten. Außer du stellst mich vor
andere
Tatsachen. Aber wir schauen mal intern dann,
wie
es ausschaut.
Nee, wir müssen mal gucken, aber das Voting, das läuft ja jetzt auch aus. Wie gesagt, geht nochmal auf rostundstahl.de und guckt nochmal, wenn ihr noch nicht gewotet habt, dann könnt ihr noch beeinflussen, was wir uns anhören müssen in den nächsten Tagen oder anhören dürfen, je nachdem. Wie gesagt, ich bin ein bisschen am Plan, vielleicht mit Stefan nochmal eine Sonderfolge zwischenzuschieben, so ihn nach und nach einzuführen. Da wird es dann um auch eine Band gehen, die höchstwahrscheinlich nicht gewinnen wird im Zeitgeist. Deswegen warten wir nochmal, ob sich das noch dreht, aber ich vermute eher nicht. Genau, ansonsten, Mathis, war schön. Und hast du noch irgendwas, was du noch dringend loswerden musst?
Ich hoffe, dass ich euch alle lieb habe und wir uns bald wieder hören. Und so von daher ein schönes und nettes Metal-Off. Und haut rein, Leute.
Metal-Off.